Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Was, haben wir schon gestartet?
Ich nimm's doch da auf die ganze Zeit schon.
Das stimmt, ja.
Bevor der Frank eine Einleitung bringt und erzählt, dass wir einen Gast haben, den hören wir im Hintergrund noch husten und atmen wahrscheinlich. Wir haben hier zweimal Post gekriegt. Total geil, der Carlo Röderer, der hat uns einen Ordner geschickt von seinem Vater. Praktisch aus dem Nachlass, kann ich es mit anfangen. So ein Verkaufs-, also der Ordner ist aus Metall. Also der, pass auf, der Ordner, in dem Ordner befinden sich Mazda-Prospekte. Der Ordner an sich ist aber aus deutschem Metall. Das heißt, der Ordner, der hält ewig, solange halt keiner von den Mazdas hier drin abgebildet sind. Das was habe ich noch nie gesehen, so ein Ordner.
Genau.
Das sieht aus wie aus einem Werkzeugschrank gemacht.
Ja.
Mega, da sind total coole Prospekte auch drin. Frank freut sich total. Frank ist ja mehr so der in der Mazda-Szene unterwegs.
Das ist meine Kindheit gewesen.
Ich habe meine Kindheit wirklich deshalb, bei Mazda lieber in Soltau. Carlo, geht der Ordner ansatzweise an Frank.
Schönen Gruß an Mazda Bruckmann in Soltau.
Genau, ich an wen?
Mazda Bruckmann in Soltau.
Gibt's die noch?
Die gibt's noch, ja.
Und was machen die heute?
Mazda.
Mazda. Kenne ich, habe nie davon gehört. Genau, am meisten hat mich der letzte Absatz gefreut in deinem Brief, Carlo, wo du darauf hinweist, dass ich eine gewisse Gelassenheit an den Tag lege und das beste Beispiel dafür wäre Björn. Das ist richtig, Björn hat Corsa-Verbot, lebenslanges Corsa-Verbot.
Genau.
Carlo, vielen Dank, echt total cool. Und dann haben wir noch Post bekommen, wir kriegen ja jede Woche Post, das ist hier langsam, wir müssen schon mal so eine Rubrik machen, Postzeit, ne?
Ja.
Irgendwie so, als wenn Leserbriefzeit so, ne? Hörerpost. Wir haben noch Post bekommen von dem Holger Walter Weitzel-Zimmer. Das ist ein langer Name. Ich sage einfach mal Hallo Holger und vielen Dank. Holger ist großer W123-Fan, hat das auch dargelegt in den Briefen unserer Clubmagazine geschickt. Ich bin kein W123-Fan. Frank Schmiedungs hat er jetzt nicht gesagt, noch nicht. Doch, ja, nee, ach, ich weiß nicht. Der W123, wenn ich in einem drin sitze, denke ich, oh ja, nee, doch nicht. Ich bin eher W124 und natürlich 26 und so.
Gut.
Der 23er, lieber wieder ein Strich 8er, aber der 23er fällt bei mir durchs Raster.
Ja?
Ja.
Auch ein silberner 280 TE mit AMG-Styling?
Scheißegal. Und wenn ganz egal, was man damit macht, ist nicht mal, ich habe einen verkauft hier, ein Kombi. Dann habe ich meine Limousine verkauft und der war ziemlich cool von der Kombination her. Und 280e in so einem Petrolblau und innen drin hat er helles Velour gehabt.
Ein deutsches Auto. Ja, Petrol ist ja so ein Blau-Grün, ne?
Ja, und deutsches Auto aber. Mhm. Voll aus, fast, also sehr gut ausgestattet. Mit Klima, Schiebedach, mit einem so. Ganz lustig, aber das war es dann auch. Ich werde nicht warm damit, muss ich ja auch nicht, bin ja Volvo-Fahrer.
Ja, gut, bei mir weiß man, dass ich eher 124er-Fan bin, aber ich habe als Kind auf jeden Fall hinten in einem 200er Diesel gesessen, in Englischrot mit beigem Stoff und auch der war bis auf die Anhängerkupplung und die Niveauregulierung ohne Extras.
Ja.
Aber ja, war damals eben auch schon ein Auto, was zumindest mal sehr zuverlässig war, aber eben leider auch sehr, sehr langsam. 60 PS, naja. Aber ich finde den 123er tatsächlich... Wie soll ich sagen? Mittlerweile.
Siehst du, so haut dich auch nicht um.
Typisch ikonisch. Ja, siehst du, ja. Okay, siehst du, haut mich auch nicht um.
Nee, du musst ja überlegen, was du an ihm gut findest. Kommt ja hier nicht wie aus der Pistole geschossen.
Hast recht.
Also, da bist du schon raus.
Ja.
Komisch, ne?
Ja.
Aber, ich will nichts Falsches sagen.
Ja. Und um nichts Falsches zu sagen, es gibt nicht nur, ich sag mal, doofe Björns, die schreiben, was kostet denn jetzt der Wagen? Ach so, der heißt
auch Björn, genau.
Genau, sondern wir haben einen Gast und den haben wir auch schon angekündigt. Der heißt nämlich auch Björn, Björn Herrmann. Der hat unter anderem dieses wunderbare Buch Westautos in der DDR herausgebracht.
Das liegt übrigens bei mir zu Hause im Wohnzimmer immer noch auf dem Tisch. Meine Frau sagt letztens, bist du damit jetzt fertig, kann man das mal wegräumen? Ich sage, nein. Ich finde das Buch mega, weil ich die Thematik so cool finde. Ich bin ja kein Ostkind.
Ich auch nicht.
Ich finde diese Thematik der Westautos in der DDR und diese bunten Genex-Kataloge und dieses Drumherum, ich finde das einfach total geil. Das ist auch so schräg, wenn ihr das durchliest. Das ist so bescheuert zum Teil. Das Schönste ist es, wie sie Toyotas kaufen wollten. Und Toyota gesagt, interessiert uns nicht, kauf was anderes.
Genau, dazu kommen wir bestimmt nachher nochmal. Das finde ich auch. Aber Björn, ja, stell dich doch mal vor und vielleicht kannst du in drei Sätzen mal sagen, wie du zu dem Thema Automobil oder seit wann du eigentlich zu dem Thema Automobil gekommen bist.
Oh Gott, für das Thema Automobil frag mal meinen Opa. Ach nee, den gibt's ja leider nicht mehr, aber der war jedenfalls derjenige, in dessen Typ-3-Variant meine ersten automobilen Erinnerungen gespielt haben. Und ja, Auto ist immer vom Siku und Majorette auf dem Fußboden über die ersten eigenen Autos eigentlich dabei gewesen. Beruflich bin ich erst spät dazu gekommen. Zwischendurch habe ich noch so ein bisschen was mit Theater und mit Kunst gemacht. Und jetzt schreibe ich seit einigen Jahren vor allen Dingen auch über Autos.
Ja, und dieses wunderbare Buch ist ja nur ein Teil davon. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann bist du auch in der Redaktion von 79 Oktan immer aktiv.
Achtung, Dauerwerbesendung, 79 Oktan, das Magazin für Ostoldtimer, genau, ist tatsächlich, glaube ich, das einzige Fachmagazin zu der Thematik. Im Prinzip vom Fahrrad bis zum Riesen-LKW alles dabei, querbeet, was der Osten so hatte an Mobilität. Ich bin der einzige gebürtige Wester in der Redaktion. Ich darf da aber trotzdem mitspielen, die haben mich trotzdem lieb, das ist auch ganz schön.
Da haben die doch früher von geträumt, im Westen zu leben, passt schon.
Oh. Ah, weiß ich nicht.
Aber auf jeden Fall, dieses Buch ist auch ein Produkt aus dem Verlag 79 Oktan, weil ich dann irgendwann mal zu unserem Verleger gekommen bin mit diversen Aktenordnern unterm Arm, habe ihm die in seinem Besprechungsraum auf dem Tisch ausgebreitet und habe gesagt, so, jetzt müssen wir mal reden. Dann haben wir sehr lange geredet und dann hat er gesagt, der Rolf Malke, dann machen wir das jetzt mal. Und für den Mut möchte ich ihm heute noch eigentlich öfter mal danken und den Hut ziehen, dass er gesagt hat, wir machen das einfach mal, obwohl wir noch nie ein Buch gemacht haben. Und ich glaube, mit diesem Westauto-Buch haben wir tatsächlich auch was ganz Gutes auf den Markt gebracht.
Ja, also ich finde, die Thematik ist ja zum einen eine, die vielen überhaupt nicht bewusst ist. Ich finde, Ostautomobile an sich haben wir beide auch, da sind wir relativ blank im Verhältnis zu anderen, muss man gestehen. Ich viel mehr vielleicht noch als du, Jens. Aber eben auch dieses Thema Westautomobile in der DDR und das Thema Genex. Selbst Menschen, die ich heute frage, die so in meinem Alter sind, die kennen das alle gar nicht mehr. Die kennen auch den Begriff gar nicht mehr.
Ja, der Begriff ist tatsächlich eben auch ziemlich unter der Decke geblieben. Wer Verwandtschaft im Osten hatte, mag das gekannt haben. Dieser Genex-Katalog, eben schon angesprochen, das ist ja im Prinzip, sieht das Ding aus wie ein Quelle-Katalog oder wie ein Neckermann-Katalog in dünn, ist aber tatsächlich dann eben der Katalog, den man auch nur im Westen bekommen hat. Also im Osten konnte man da nicht reingucken, außer an zwei, drei Einsichtsstellen, wo das mal zwischendurch möglich war. Die Westverwandtschaft guckte rein und konnte gucken, ob vom Picknickkorb, vom Geschenkkorb mit Milka und der Krönung bis hin zum Auto oder zur Reise irgendwas da war, was man gegen die Wiesen dann an die Verwandtschaft im Osten verschenken konnte. Und das war dann eben eine Variante, mit der die DDR die Wiesen eingenommen hat, indem sie nämlich stumpf dieses Geld eingenommen hat, erlaubt hat, dass es diese Importe gibt. Und im Übrigen war zum Beispiel so ein Golf im Genex-Katalog dann einfach auch nochmal ein Tausender teurer als beim VW-Händler im Westen. Das ist ein Profit, den nicht VW eingestrichen hat, das ist ein Profit, den dann die DDR mitgenommen hat.
Ja, gutes Stichwort. Golf 1 ist ja eins der Fahrzeuge, die es dann gegeben hat. Das haben auch noch viele im Kopf, aber es gab eben auch eine Vielzahl anderer Fahrzeuge, anderer Marken. Und das war ja auch nur ein Weg, wie, ich sag mal, ja, Westautos in die DDR gekommen sind.
Kann man grob so und dann unterteilen, dass es einmal staatliche Importe gab. Da sind diese 10.000 Golf 1 sicherlich dann das bekannteste. Da hat man dann an staatlichen Importen in großen Serien dann eben noch einen Volvo 244 in einer für die DDR speziell aufgelegten Version. Da hat man Citroën GSA dann noch als direkten Import. Da hat man Mazda 323. Das sind die Fahrzeuge, die tatsächlich auch in größeren Serien gekommen sind. Man hat dann immer mal wieder, auch schon früher, in der Zeit, wo man das noch überhaupt nicht im Blick gehabt hat, immer mal Einzelimporte oder eben dreistellige Stückzahlen gehabt. Und man hat dann aber vor allen Dingen über Genex eben auch eine ziemliche Breite gehabt an Fahrzeugen, dass der Golf 2 mit ungefähr 15.000 über Genex importierten Fahrzeugen das meistverkaufte oder das meist verschenkte Westauto in der DDR gewesen ist. Das hat eigentlich keiner präsent. Und lustigerweise, wenn man DDR-Bilder sieht oder Fotos aus dem Straßenbild der DDR in den 80ern, einen Golf 2 sieht man so gut wie eigentlich überhaupt nicht, obwohl das eben 15.000 Stück gewesen sind.
Naja, ja gut, auf 15.000 Stück war ja auch kein ganz kleines Land. Die diffundieren dann auch wahrscheinlich.
Ne? Naja, aber guck dir mal Bilder an aus Ost-Berlin, aus den Anfangs 80ern. Da ist auf fast jedem Bild irgendwo einer von den GSA oder einer von den Einser-Gölfen zu sehen. Was aber eben damit zu tun hatte, dass diese Fahrzeuge auch tatsächlich erstmal zur Internationalisierung des Straßenbildes, wie man das so schön nannte, Hauptsache in die Hauptstadt gegangen sind. Und da tatsächlich auch konzentriert waren. Die sind tatsächlich auch nur in bestimmten Bezirken verkauft worden, dann über den IFA-Vertrieb. Aber der Golf 2 ist dann tatsächlich eben auch diffundiert. Der ist im Prinzip in Dörfern vorgekommen, dann auch. Aber das sind auch Autos gewesen. Ich habe ja auch ein paar von diesen Autos selber in der Garage und in der Scheune stehen inzwischen. Die sind teilweise auch gar nicht gefahren worden, weil die Frage, wie der Nachbar auf das Westauto reagiert, so entscheidend war, dass dann jemand, der bei der Reichsbahn gearbeitet hat, vielleicht auch entschieden hat, der Golf bleibt in der Garage, das Fahrrad ist mein Mittel zum Zweck, um zur Arbeit zu kommen.
Ja, ist denkbar. Ich hatte das gelesen, dass das hauptsächlich dann immer in Berlin vertrieben wurde, über Berlin dann auch vertrieben wurde. Hab dann aber gedacht, das hat vielleicht Gründe der Ersatzteilversorgung und der Werkstätten.
Das kommt sicherlich dazu, das muss man ja auch erstmal aufziehen. Das war auch alles nicht ganz unkomplex, diese ganze Ersatzteilversorgung, Werkstätten entsprechend. Da sind dann VEBs, die Autoservice gemacht haben, verpflichtet worden, eben VW-Service zu werden. Auch nur staatliche Betriebe, also privatwirtschaftliche Werkstätten gab es ja auch. Es gab zum Beispiel auch VW-Werkstätten, die im Prinzip seit den 50er Jahren Käfer gemacht haben, Privatwerkstätten, die durften dann aber eben auf keinen Fall Service für die VW, die dann ab 1977 in die DDR kamen, machen.
Aber ich hatte mir die Frage gestellt, die Citroën GSA, die haben doch auch eine hydropneumatische Federung gehabt, oder?
Das haben die.
Und da stelle ich mir halt die Frage, wenn du dann in so eine Ostwerkstatt fährst mit so einem Auto.
Aber das wird immer... So kompliziert ist es aber nicht.
Nee, nein. Da ist, glaube ich, mehr Angst im Spiel als alles andere. Die sind tatsächlich auch nicht so verkauft worden und gingen nicht so reibungslos weg, wie man sich das vorgestellt hat. Genau auch aus der Fragestellung dann, dass man sich gefragt hat, wie ist es mit der Ersatzteilversorgung? Und es gab eben bestimmte Autos, wo die Ersatzteilversorgung dann auch gegen Markt der DDR möglich war. Beim GSA war das zu Anfang auch so und das ist dann irgendwann halt auch eingestellt worden. Und dann war die Frage, wie kommt man an Ersatzteile, ne?
Ja, ich finde nur, so ein GSA wirkt erstmal, finde ich, erstmal sehr komplex. Also ein Golf 1, kann ich mir vorstellen, ist grundsätzlich erstmal Technik, die man relativ schnell beherrschen kann. So ein GSA, ja, weiß ich nicht. Also mal von der hydropneumatischen Federung abgesehen, ist bei dem Auto ja auch Citroën-typisch einiges anders. Und ich glaube, derjenige, der sich dann, ich sag mal, vorher in Wartburg gesessen hat und dann so ein GSA bekommt, der denkt, der sitzt im Raumschiff.
Das war durchaus wohl die Variante, aber dieser Citroën-Import ist ja letztendlich passiert, weil die Franzosen oder Citroën besser gesagt mit der DDR Geschäfte machen wollten. Im Prinzip ist dieser GSA-Deal eigentlich die Wurzel dessen, dass dann Citroën gesagt hat, wir kommen mit euch ins Geschäft, wir bauen euch ein Gelenkwellenwerk.
Ja, Gelenkwellenwerk.
In Zwickau, genau. Mosel. Also die Keimzelle des heutigen VW-Werks in Mosel ist ein Citroën-Gelenkwellenwerk, muss man sich auch mal vorstellen. Und Citroën dann eben immer mal die eine oder andere Morgengabe obendrauf gesattelt hat. Das ging eben von geschenkten CX an drei Akteure dieses Deals, inklusive Erich Honecker, los und ging dann eben weiter mit der Variante, wir schicken dann auch mal ein paar GSA als Importfahrzeuge, bauen eine Ersatzteilversorgung dafür auf. Und Citroën hatte immer diese Idee, wir machen im Osten was, wir machen da auch eine verlängerte Werkbank, was auch keiner im Blick hat, dass Citroën geplant hat, den Visa auch in der DDR zu bauen, dass die den Zwickauern, also Sachsenring, ganz konkrete Angebote gemacht haben. Hier räumt euren Trabant vom Band, wir bauen hier im Prinzip eine komplette Citroën-Fabrik hin und ihr baut quasi hier den Visa, beziehungsweise das, was dann später der Citroën Axel beziehungsweise Oldshit geworden ist, das baut ihr hier in Zwickau. Das war mit dem Stolz der sächsischen Autobauer nicht ganz vereinbar und war auch in Devisen nicht so ganz realisierbar, aber die Idee gab es eben durchaus.
Okay, stark. Ja, interessant, weil das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte des Werkes, die heute ja, selten erzählt wird vermutlich.
Ne? Da will VW auch nicht unbedingt drüber sprechen dann an der Stelle, das ist auch klar. Mhm. Die haben letztendlich dann sich ja Teile des IFA-Kombinats PKW einverleibt und haben dann im Prinzip das Werk Zwickau aufgebaut, aber eben im Prinzip auf Planungen, die mit Mosel begonnen haben, weil das Altwerk, also das Sachsenring-Altwerk in der Innenstadt von Zwickau natürlich überhaupt nicht mehr geeignet war, um eine moderne PKW-Produktion zu machen.
Ja, Wahnsinn. Ja, bei den Recherchen, wir haben da vorhin nur im Vorgespräch noch kurz drüber gesprochen, es wird ja die eine oder andere Sache geben, die man in ein Buch nicht reinschreibt, weil man, ja, weil es dann Geschichten sind, bei denen man nicht weiß, ist die richtig, stimmt die, man kann das vielleicht nicht belegen. Ich denke, beim Buch ist ja immer so das Thema Quelle, Nachweis, hier sind ja auch viele Belege drin, wo man das dann wirklich nachlesen kann, wo man Rechnungen sehen kann. Gibt's da Geschichten, bei denen du sagst, ja, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, aber man ja, kann die nicht niederschreiben, weil sie nie richtig bestätigt wurde?
Eigentlich kann man einen Großteil der Geschichten tatsächlich niederschreiben, das ist das Spannende an der Sache. Ja. Dieses Nebeneinander von Zeitzeugen, die teilweise dann ja heute auch sprechen, das vielleicht irgendwie 1995 noch nicht getan hätten, und eine Aktenlage, die inzwischen erschlossen ist, da lässt sich viel an Geschichte schon auch niederschreiben. Es gibt aber eben auch so Geschichten, da fragst du dich dann, wie ist es dazu gekommen, die wird man tatsächlich dann auch nicht mehr aufklären können, da wird man auch tatsächlich nicht mehr dahinter kommen an der Stelle. Das sind so Fragestellungen, wie irgendwelche Toyota Crown tatsächlich in die DDR gekommen sind, die dann mit DDR-Kennzeichen vom Palast der Republik rumstehen und sehr offensichtlich irgendwie wohl zum Honecker Fuhrpark gehört haben müssen. Das sind so Fragestellungen. Oder du guckst dir Bilder an. Das ist ja auch so ein stetiges Thema, eigentlich über Bilder erstmal sich die Fragestellung zu erschließen. Dann siehst du so einen Konvoi der Staatsführung und dann siehst du da hinten im Konvoi plötzlich einen Citroën CX Break stehen. Die Aussage von den Leuten, die damals Personenschützer waren bei Honecker, haben wir nie gehabt. Und dann hast du ein Bild, da steht das Ding aber plötzlich. So, die Frage zwischen haben wir nie gehabt, ist aber da. Wie ist die Karre eigentlich dahergekommen? Wird auf ewiglich ungeklärt bleiben, vermutlich. Da kannst du nur ein Fragezeichen dran machen dann und sagen, schön wär's, wenn man das Auto nochmal finden würde, als tatsächlichen Beleg. Aber es gibt eben auch so echt richtig lustige Geschichten, die auch im Nachhinein des Buches passiert sind. Ich habe dann mit einem Mechaniker aus der Werkstatt des Ministeriums für Staatssicherheit, die den Staatsfuhrpark gemacht haben, gesprochen, der mir gesagt hat, wir haben 264 TE Volvo, also die lange Version, für Günther Mittag eine spezielle Version gebaut, der ja beidseitig beinamputiert war aufgrund seiner Zuckerkrankheit und aus dem Auto nicht mehr rauskam. Das heißt, die haben dann ein Auto gebaut, wo der Rücksitz nach vorne fahrbar und drehbar war. Das haben sie über einen Scheibenwischermotor gelöst, den sie unterm Sitz eingebaut haben, mit diversen Mimiken, mit dem sie den Günther Mittag da rausfahren konnten.
Ach krass.
So, und dieses Auto, haben sie gesagt, zwei haben wir davon mindestens gebaut. Es laufen ja irrsinnig viele von diesen Volvo 264 TE noch, die ja alle mindestens original Honecker-Fahrzeuge gewesen sind. Fakt ist, es ist nicht nachvollziehbar, in welchem Auto Honecker gesessen hat, weil die Autos keine zugeteilten Kennzeichen gehabt haben. So, und dann gehst du aber nach Berlin ins DDR-Museum, da direkt am Berliner Dom, da steht ja so ein Auto, guckst da unter den Sitz und siehst, da ist ein Scheibenwischermotor verbaut.
Aha.
Die hatten das Auto ausgezeichnet als für irgendeinen Landwirtschaftsminister mal gefahren. Nee, das ist ganz zweifelsfrei das Mittagauto, weil der Landwirtschaftsminister hätte mit dieser ganzen Mimik unterm Hintersitz nichts anfangen können. Von daher, die haben es inzwischen auch richtig beschriftet. Da sind wir dann mal vor Museumsöffnung unterm Rücksitz rumgekrochen und waren relativ begeistert, dass wir dann dieses Auto gefunden haben.
Ja, interessant, vor allem, weil ich hatte im Vorfeld auch nochmal den Bericht über das Volvo-Modell gelesen, was es eben auch gab, den DLS hieß der, glaube ich, ne?
Genau.
Der ja, Jens, das wirst du besser wissen als ich, der hatte die Front des Sechszylinder, obwohl es kein Sechszylinder war.
Ja, es war so ein Mischmasch. Gab es ja nicht nur in der DDR, es gab ja die Mischmasch-Modelle in Anführungsstrichen auch in den USA. Da gab es ja auch 244 mit 64er Grill und mit den Lampen und dann hat man für die DDR hat man halt so ein Modell zusammengewürfelt, ne? Also man hat gesagt, okay, 964er Front, dann haben wir die Veloursitze aus dem GL, dann nehmen wir aber nur einen B21 Motor, weil der läuft immer und wurden das so zusammengestrickt. Ne?
Inzwischen wissen wir nicht nur für die DDR, es gibt da auch noch ein paar Fahrzeuge, dann sogar in Metallic-Lackierung, die sie auch nach Ungarn geliefert haben. Ja. Die sind jetzt in den letzten Jahren mal aufgetaucht und tatsächlich eben auch als DLS ausgezeichnet. Wie viel das gewesen sind, wissen die Götter.
Ja.
Aber tatsächlich eben Es ist für die DDR von den westlichen Werken ganz viel auch gemacht worden, was dann irgendwie passen konnte oder passend gemacht wurde. Manchmal erschließt sich das nicht so ganz, aber warum das so war und warum man bestimmte Sachen gemacht hat, warum VW zum Beispiel in Export für Genex den Santana bzw. Passat tatsächlich dann als Fünfzylinder gegeben hat. Mhm. Das ist ja ein Auto, wo man in der DDR irgendwie um die Volkspolizei Kreise mitfahren konnte mit dem 115 PS. Mhm. Der geht ja relativ locker mit dem Fünfzylinder. Warum also so ein spitzenmotorisiertes Auto letztendlich im Genex-Katalog auftaucht, wissen die Götter, wenn man da ansonsten nur die Butter- und Brot-Versionen hat.
Ja, stimmt. Das war ja auch eins der höchstmotorisierten. Ich hatte auch gesehen, das war aber tatsächlich zum Ende hin und da steht ja auch dann, dass es gar nicht, also jetzt nicht mehr so sauber nachzuweisen ist, wie viele und ob überhaupt Autos darüber gegangen sind. BMW E30.
Hat es tatsächlich gegeben. Wir haben auch Fahrzeuge, die nachgewiesen sind. Das ist eine nicht ganz große Stückzahl. Das sind aber tatsächlich dann E30 als 318 oder 316. Eben wie üblich im Genex-Katalog nur bestimmte Farben und dann auch wieder nur in der viertürigen Version. Mhm. Es gibt eine Stückzahl, die relativ verschwindend ist, unter 100, die auch in Akten belegt ist. Und wir kennen irgendwie zwei, drei Autos, die tatsächlich dann auch nachweisbar sind.
Weil interessant war, auf dem Bild ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar ist das ein modellgepflegter E30, also ab 88er Modellpflege mit den Kunststoffstoßstangen, hat aber die alten Lichter noch drin. Die modellgepflegten hatten ja in Deutschland und überall auf der Welt dann die DE-Lichter mit H7-Birne und vermutlich haben die gesagt, nee, H7 können wir nichts mit anfangen, die kann man uns wahrscheinlich gar nicht kaufen. Und dann haben die gesagt, da müssen noch die alten Scheinwerfer rein. Das sieht man halt auf dem Bild, dass es halt die alten Scheinwerfer sind vom Dreier E30 vor Facelift in einer Karosserie eines Facelift. Ja, und im Kleingedruckten steht dann drin, auf Nachfrage gibt es auch ein 316 da abgebildet und 318 und 320 gab es auf Nachfrage, oder es waren 318 abgebildet und 316 und 320 gibt es auf Nachfrage. Aber so ein Sechszylinder 320i?
Also, wäre schon was Nettes gewesen, aber ob es den jemals gegeben hat, ob den jemals jemand gekauft hat, da kann man ein Fragezeichen dran setzen. Aber eben genau solche Varianten, dass man auf bestimmte Sachen runtergerüstet hat, gibt es zum Beispiel auch als Beispiel beim Peugeot 305. Mhm. Den hat es ja auch nur für verdiente Leistungsträger der Gesellschaft gegeben. Der war also nicht frei verkäuflich, der wurde zugeteilt. Beziehungsweise,
stimmt, das habe ich auch gelesen, diesen Begriff verdiente und Leistungsträger. Also das waren dann Sportler beziehungsweise Akademiker.
Es gibt für den 305 tatsächlich auch im Bundesarchiv einen ganzen Aktenordner, wo sich die Bittbriefe für diese Autos drin befinden. Wer dann drum bittet, ein solches Auto zu bekommen, da gab es in BDR-Deutsch, im Behördendeutsch so einen schönen Begriff für abverfügt, dass ein solches Fahrzeug für jemanden abverfügt wird. Da findet sich die gesamte DDR-Prominenz, also die gesamte Band Karat ist da zu finden. Okay. Alles, was Schlagersänger, Fernsehschauspieler und so weiter, verdiente Generaldirektoren von Betrieben, die dann alle schreiben, dass sie gerne so ein Auto hätten und immer individuell begründen. Also Dagmar Frederik zum Beispiel, die man vielleicht aus dem Fernsehen noch kennt, schreibt dann, dass ihr Volvo 244 DLS inzwischen 250.000 Kilometer runter hat und so nieder ist, dass das eigentlich ihr Wohnzimmer bei den Fahrten durch die Republik sei, dass sie jetzt mal ein neues Westauto bräuchte, um diese Fahrten wieder antreten zu können.
Schlechter Tausch, ne, Jens? Den Volvo gegen den Peugeot 305.
Da kann man sich durchaus fragen, ob sie sich das gut überlegt hat. Ja. Aber dieser 305 ist eben tatsächlich dann für die DDR auch, nachdem sie bei der ersten Serie festgestellt haben, dass sie mit dem relativ schlechten und niedrigoktanigen DDR-Sprit ein richtiges Problem kriegen, sind die Fahrzeuge, die rübergegangen sind, tatsächlich nochmal in der Verdichtung runtergenommen worden, so ein Stück weit, damit die eben auch mit dem DDR-Klingelwasser vernünftig laufen. Da gibt es auch Aktenbestände drüber, die das tatsächlich belegen, dass man das dann eben auch manuell quasi nochmal vorm Export entsprechend gemacht hat.
Stimmt, das musste natürlich auch irgendwie ein Auto sein, was mit schlechterem Sprit auch klarkommt, ne?
Absolut.
Ja, interessant. Ja, ich habe mich gefragt, es gibt ja eine Rubrik in dem Buch, wo eben auch Mercedes-Benz eine Rolle spielt. Und ich habe mich da gefragt, wie die katholische Kirche, die ja offensichtlich ihre Bischöfe, fürstlich ausgestattet hat mit Mercedes-Benz-Limousinen zum größten Teil, wie sowas auch zustande kam. Ne?
Das lässt sich relativ schnell erklären. Diese ganze Geschichte von Westautos in den Kirchen, hat im Prinzip eine Vorgeschichte darin, dass über die Kirchen großräumig Geschäfte auch mit Rohstoffen getätigt worden sind in den 50er, 60er Jahren, um bestimmte gesetzliche Vorgaben, die von den Alliierten auch gemacht worden sind, wo bestimmte Handelsverbote es gab, sind diese Rohstoffdeals tatsächlich über die Kirchen gemacht worden. Und da sind wiederum dann auch als Gegenhandelsobjekte quasi teilweise verdeckt, auch Autos mit reingerutscht in, in solche Dinge. Und dann später haben eben die evangelische Kirche und auch die katholische Kirche ihre Würdenträger tatsächlich auch ziemlich großräumig ausgestattet. Auch da gibt es im Bundesarchiv wieder Akten zu, dass also die evangelische Kirche gerne bei VW zugegriffen hat, dass die Fahrzeuge dann tatsächlich eben auch von der evangelischen Kirche in der Bundesrepublik gekauft worden sind und dann an die entsprechenden DDR-Pastoren übergeben worden sind. So ist zum Beispiel Joachim Gauck als Pastor in Rostock auch an einen VW-Bus gekommen zu DDR-Zeiten. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass der irgendwie mit der Stasi zu tun hatte oder irgendwie staatsnah war, sondern das war einfach die Variante, der hatte viele Kinder, war Pastor und die evangelische Kirche im Westen hat eben gesagt, wir statten unsere Pastoren aus. Und dann auf der anderen Seite der Bischof von Meißen mit dem VW Passat, wo es auch eine Akte drüber gibt. Und bei den Katholen ist das dann eben diese Mercedes-Flotte, wo es ja beim Deutschen Katholikentag ein Foto gibt, wo die in Dresden hinter der Bühne irgendwo stehen. Eine schöne Reihe von W124 und sogar W126. Und 116er, genau. So richtig ganz viel Wasser, was man da statt des Weins Automobil nicht getrunken hat.
Ich musste im Vorfeld lachen. Ich hatte mit meinem Schwiegervater, der ganz lange Zeit bei Mercedes war und auch Führungskraft war, darüber gesprochen, über dieses Buch, hatte ihm da so ein paar Dinge drin gezeigt, eben auch mit Mercedes und so weiter. Der war zuletzt Serviceleiter in Stuttgart, war aber auch eine lange Zeit lang in Berlin, und zwar in den 80er Jahren. Und dann habe ich ihm die Annonce gezeigt, die da ja drin ist, von diesem Mercedes-Benz-Service im Osten. Und er sagte, hey, Moment, an den Namen kann ich mich erinnern, an denen haben wir Teile verkauft. Das heißt also, die Niederlassung, die Westniederlassung in Berlin hat im Grunde genau, und er konnte sich wirklich daran erinnern, damals Teile verkauft hier an den, ich sag mal, Ost-Service für Mercedes, damit die die Dinger auch reparieren können. Ne?
Die Verbindung hat es eben tatsächlich auch gegeben, auch zu den privatwirtschaftlichen. Das ist bei VW, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, auch nicht anders gewesen. Also VW Pattusch in Dresden zum Beispiel, heute einer der ganz großen VW-Händler im Osten, die waren eben zu DDR-Zeiten VW-Werkstatt für luftgekühlte Fahrzeuge. Da sind die Serviceleute von VW ganz selbstverständlich vorbeigefahren und haben die eben auch mit Werkstatthandbüchern oder Teilen oder sonstigen Dingen ausgestattet. Dann, das war immer auch möglich, weil die DDR-Führung hatte auch kein Interesse dran, dass irgendwelche Mobilität ungenutzt im Straßengraben rumliegt, weil sie natürlich überhaupt nicht den Anspruch erfüllen konnten, die Masse komplett zu motorisieren. Und von daher fuhr da viel, was Vorkrieg war, auch nach wie vor immer noch. Und es war eben auch nie verboten, ein Westauto in die DDR zu importieren. Das war nur mit ziemlich viehischen Zöllen belegt dann, wenn man es privat tun wollte. Und von daher, das war nicht verboten und Teileverkauf war auch nicht verboten.
Ja, und völlig unabhängig davon, ob verboten oder nicht, man kann das ja auch nie ganz vermeiden. Ich finde das ja immer ganz urig, wenn man plötzlich darüber diskutiert, dass in Nordkorea irgendwie ein Mercedes gesichtet wurde, wo ich sage, naja, also irgendwie geht's immer. Und er wird den bestimmt nicht bei Mercedes direkt gekauft haben, sondern logisch gibt's da Länder, zu denen man irgendwie Beziehungen hat, die dann im Zweifel einen Teil ihrer Rechnung auch mal mit einem Mercedes zahlen müssen. Also ist auch nur logisch. Wir wollen ja auch was Schönes haben. Ne?
Das macht sich dann schon mal klar. Und wie gesagt, Gegengeschäfte waren da immer die Variante. Ihr hattet es vorhin schon kurz erwähnt, die DDR wollte irgendwann mit Japan Geschäfte machen. Da ging es dann eben auch vor allen Dingen darum, irgendwo in den Bereich Mikroelektronik reinzukommen, weil das Rennen um die Chips Anfang der 80er Jahre natürlich auch eine Frage war, wo die DDR nicht gerade vorne dabei war. Das heißt, man hat dann versucht.
Da habe ich auch einen Artikel drüber gelesen, wo es um die, da ging es um die, die Fototechnik, die aus der DDR kam, die daran gescheitert ist, dass sie eben da in der Elektronik nicht weitergekommen sind.
Genau, die sind tatsächlich an vielen Stellen in der
Elektronik. Und die waren richtig gut. Also die waren vorher in der Mechanik, also in der mechanischen Fotografie waren die top. Die
Praktika. Firmen.
Ja, Pentacon in Dresden war einer der weltführenden Hersteller. Ja. Nur als dann eben tatsächlich Elektronik kam, war das die Frage, wie kriegt man das zum Laufen? Und dann hat man eben immer versucht, an das Zeug ranzukommen. Und diejenigen, die das Zeug beschaffen sollten, war dann eben die kommerzielle Koordinierung. Also Schalk-Golodkowski spielt immer eine Rolle, den man immer so als DDR-Devisenhändler kennt. Das ist aber ja tatsächlich jemand, der auf der einen Seite einen relativ gut funktionierenden Mischkonzern innerhalb der DDR mit Filialen in aller Welt aufgebaut hat, auf der anderen Seite als Offizier im besonderen Einsatz für die Staatssicherheit gearbeitet hat.
Offizier im besonderen Einsatz.
OIBE ist also sozusagen Agent Deluxe.
Okay.
Das ist der gewesen und die Leute von der kommerziellen Koordinierung haben immer auf zwei Schultern getragen, eben auf der einen Seite wirtschaftlich, auf der anderen Seite immer auch Geheimdienst. Und die haben dann eben versucht, solche Deals einzufädeln und dann sind eben auch Delegationen nach Japan geflogen. Ihr habt es vorhin angesprochen, Honecker wollte im Vorfeld seines Besuchs in Japan 1981 dann auch gerne als Prestigeerfolg Import von japanischen Autos. Dann ist da eine Delegation hingeflogen, hat mit den japanischen Handelshäusern, die mit den Großkonzernen zusammenarbeiten, haben Termine gemacht und sind dann in verschiedenen Konzernen aufgelaufen, wollten eigentlich einen Toyota Starlet haben, ursprünglich. Mhm. Toyota hatte aber relativ wenig Interesse, mit den DDR-Leuten überhaupt zu reden.
Das Tolle dabei ist, dass sie diese ganzen Dinge ja aufgezeichnet haben. Also das Schöne ist ja, dass dieser Brief eben dort auch sichtbar wird, den sie quasi geschrieben haben als Notizen in dem Hotel, ne?
Ja.
Wo sie ihre sehr unerfreuliche Erfahrung mit Toyota nochmal niederschreiben.
Und dann eben schreiben, was sollen wir jetzt tun? Die haben im Prinzip den Brief dann mit einem Kurier in die nächste Linienmaschine von Japan nach Schönefeld gesetzt, unter dem Motto, wir brauchen jetzt mal neue Instruktionen, was wir hier jetzt machen sollen.
Ja.
Gut, und zum Schluss war die neue Instruktion dann eben, redet mit allen anderen.
Mitsubishi und Mazda.
Mit Mitsubishi und Mazda. Und dann hat man mit Mazda sich letztendlich auf Dinge einigen können. Und auch da hat man sich wieder eben einigen können, dass bestimmte Sachen im Kompensationsgeschäft laufen konnten. Mhm. Das heißt, dass Japan wiederum DDR-Waren importiert und die DDR quasi Waren gegen Devisen oder gegen devisenträchtige Dinge los wird. Das sind eben immer diese Gegengeschäfte gewesen.
Da ging es um Optik von Zeiss und so, ne?
Da ging es um Optik von Zeiss. Das war tatsächlich ja auch ein Weltrenner.
Ja.
Das das Planetarium in Wolfsburg ist ja auch ein komplettes Zeiss-Planetarium, das im Zuge des ersten Golf-Deals dann auch nach Wolfsburg gekommen ist. Aber das war nicht nur Hightech. Guck mal in Volvo rein, was da an Wagenhebern drin ist in den 80er Jahren. Da steht Tagkraft drauf. Und das ist ein DDR-Kombinat.
Ja. Weil die wussten, dass die Volvo den relativ selten brauchen.
Am Anfang der 80er auch schon?
Da würde ich mal reingucken, was da so drin ist.
Ich bin in den Volvo 22, der liegt hin. Ich gehe mal gerade gucken, wer hier weiterredet. Das finde ich jetzt spannend.
Ja, geh doch mal gucken.
Geh doch mal gucken, genau.
Geh doch mal gucken.
Tagkraft.
Stark. Und dann kam dieser Mazda-Deal ja offensichtlich zustande. Ich habe... dieses Mazda-Modell ist ja genau das, was tatsächlich mein erstes Auto war. Deshalb musste ich schmunzeln, dass da diese Verbindung auch besteht. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist es aber so, dass die erste Charge an Fahrzeugen, die dann in Bremerhaven ankam, ein wenig fehlerhaft war.
Die hatten da irgendwas aufs Schiff gestellt. Da waren eben Autos dabei, wo irgendwie Teile fehlten oder die auch Transportschäden hatten bis zum geht nicht mehr. Die hatten vor allen Dingen auch keine bestellten Radios drin. Die Schmutzfänger waren nicht dran, die man in der DDR laut STVO ja brauchte. Also das war relativ abenteuerlich dann. Und da war relativ wenig dabei, was so auf den ersten Sitz verkaufbar war. Von daher war das nicht so richtig im Sinne dessen, was die DDR-Oberen sich da vorgestellt hatten. Da war erheblich Nacharbeit erforderlich. Und wenn der Partner in Japan ist, sind natürlich die Beschwerdewege auch relativ lang.
Ja, keine Frage. Und auch da gibt es ja dann so Aufzeichnungen, die so die Enttäuschung zeigen. So nach dem Motto, jetzt sind die Dinger hier und die sind gar nicht so, wie wir sie haben wollen. Die haben ja offensichtlich eine Delegation nach Bremerhaven geschickt, die sich die Ware quasi vor Ort angucken.
Ja. Das war letztendlich ja auch nicht die Charge, die für die DDR bestimmt war. Das waren eigentlich Fahrzeuge, die für den Export in Westen bestimmt waren. Weil Honecker die aber zu einem bestimmten Termin haben wollte, hat man die eben umdirigiert.
Ah, okay. Und dann natürlich, also wir haben es eben gehört, eine der wichtigen Optionen, die man haben musste in der DDR, waren die Schmutzfänger.
Mhm.
Und was halt immer ein Problem war, das liest man aus all den Themen raus, ist das Thema Autoradio, weil natürlich die japanischen Autos eine ganz andere Frequenzbespielung hatten. Und da gibt es ja allein um die Autoradios schon Geschichten genug.
Genau.
Jens kommt gerade wieder.
Tagkraft. Ja, das ist ein DDR-Produkt. Den kennen wir mit einem etwas anderen Ansatz für die Wagenheberaufnahme auch im Wartburg. Das ist genau dasselbe Modell.
Das sieht sehr stabil aus, ehrlich gesagt.
Das ist sehr stabil.
Also Leute, ich habe hier gerade, ich muss nochmal hier Werbung für die Wachsmafia machen. Da steht ja gerade der 242 GT, eisgestrahlt und so weiter. Und der Wagenheber, der lag hier hin, ich hatte das ausgeräumt und ist tatsächlich, der Wagenheber im 242 GT von 1980 ist aus der DDR. Das ist ja geil, ne? Das wusste ich nicht. Mega cool. Steht cool, aber nur innen Kreise drin, in dem Querträger.
Ja, du musst schon gucken.
Du musst genau gucken. Das ist ganz, ganz fein nur so eingestanzt.
Du kannst auch im Prinzip bei einem Großteil der VWs der 80er mal in die Frontscheinwerfer gucken. Da wirst du auch FR drin finden, Fahrzeugelektrik Ruder. Das ist auch DDR. Das wird dann heute gerne mal in kleinen Anzeigen als Genex Golf mit DDR-Scheinwerfern. Nee, das ist kein Genex Golf mit DDR-Scheinwerfern. Das haben die alle, die keine Heller drin haben oder keine jugoslawischen. VW hat in den 80er Jahren drei Zulieferer gehabt, einen in Jugoslawien, FER in der DDR und Heller im Westen. Und was die da verbaut haben, ist das, was aus dem LKW kam.
Ja. Ist das nicht schade, dass solche Dinge und so ein Wissen und solche Fakten dann auch ein Stück weit verloren gehen? Ne? Weil,
gehen ja nicht, ich habe mein Buch geschrieben.
Ja, das ist ja das Entscheidende. Aber genauso wie du ja jetzt auch verwundert bist, ey, das stimmt.
Nee, ich wusste es gar nicht. Ich wusste es nicht. Ich bin nicht drauf gekommen, dass 1980 in einem 242 GT so ein DDR-Teil drin ist. Durfte man das Auto denn dann auch in die USA ausliefern, obwohl da ein DDR-Teil drin war? Gute Frage, ne? War ein Scherz.
Ich glaube, das haben die gar keinem gesagt.
Nein, natürlich nicht.
Deshalb war das ja versteckt eingeprägt.
Der imperialistische Feind fährt mit unseren Wagenhebern durch Mexiko.
Ja, aber das ist echt stark. Also dieses so ein Detail jetzt und dass du den da gerade jetzt liegen hast, weil du ihn wirklich rausgeräumt hast.
Ja, ich hatte ihn gerade mit Renault, das Reserverad, das habe ich alles hin rausgeräumt, weil Laurenz hat hier, komm, lass das doch hier, ich mache ja eh alles sauber. Ne? So, ja. Witzig. Ja. Und es ist auch in einem Wartburg, der ist echt brutal stabil. Also da kannst du ja, wenn du damit einen Wartburg hochhebst, musst du Angst haben, dass der Wartburg auseinanderbricht.
So leicht ist der auch nicht.
Nee, okay, gut.
Spannend. Was war denn?
Also ich habe was gelernt, Leute, heute.
Nächste?
Selten.
Mit dem Thema Autoradio übrigens, das fand ich auch sehr interessant. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchem Auto ich das gelesen habe, dass es entweder Blaupunkt Heidelberg oder Blaupunkt Hamburg hatte. Ich meine, die haben ja auch Schriftzüge gehabt. Hätte man da nicht irgendwas Neutraleres wählen können?
Nee, da hätte man nicht unbedingt was Neutraleres wählen können. Das war jetzt letztendlich tatsächlich ja auch nur Devisenimport sozusagen. Mhm. Das heißt also, diese Blaupunktradios waren in keinem Auto drin, das in der DDR frei verkäuflich war dann.
Ah ja, okay.
Aber das ist dann eben so die Geschichte. Blaupunkt hat ja Ende der 80er Jahre dann noch eine Lizenzproduktion auch in die DDR vergeben.
Ach, tatsächlich?
Das Teil, ich glaube, es Lübeck war das dann. Das hieß dann aber RFT Greifenstein in der DDR.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Das hieß
Greifenstein.
Okay, cool.
Ist so der feuchte Traum jedes Wartburg 1-3-Fahrers, das Greifenstein da einzubauen.
Ja.
Ja, kann ich verstehen.
Wartburg, ich finde übrigens ganz ernsthaft, ich habe ja den Gerrit auch schon mal drauf angesprochen. Also meine Frau war damals entsetzt. Der Gerrit hatte ja immer ihre Anzeigen drin und hatte unter anderem... Ich mag diese Wartburg 1.3, ich finde die cool. Ich mag auch dieses Styling mit diesem bisschen moderneren Scheinwerfern und so. Dieses, wir probieren es mal moderner zu machen. Und der Gerrit hatte einen, ich glaube, die Farbe hieß Capri-Grün oder so.
Ja, es gab Capri-Grün, beziehungsweise beim 1.3 dann später Rio-Grün.
Genau, so ein leuchtendes Grün und innen drin braun mit so gestreiften Sitzen. Ich fand den so cool. Da habe ich Gerrit damals angerufen, der kannte ihn auch gar nicht. Und so, ja, ihr müsst mal gucken. Er hat da mehrere inseriert. Das ist ja immer so ein Durcheinander mit den Anzeigen bei ihm so ein bisschen. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt. Ich war vollkommen entsetzt. Ich fand ihn richtig nett. Also ich fand ihn, mir gefällt der Wagen. Ich wäre damit hier durch die Gegend gefahren.
Also ich habe das Auto tatsächlich auch mehrere Jahre im Alltag gefahren. Ja. Als Dreier, als Student. Das ist ein völlig vernünftig fahrbares Auto.
Ja, Gerrit meinte nur, man sollte vielleicht, was war das Problem?
Die Gelenkwellen sind das Problem.
Hat er mir irgendwas von den Vergasern erzählt? Da wären DDR-Vergaser drauf, die würden manchmal Stress machen.
Die ersten vielleicht, aber ansonsten ist der 1.3er tatsächlich ein total robustes Auto. Ja. Der fängt halt auf der Autobahn ab 130 ziemlich entsetzlich an zu schreien, weil ihm der fünfte Gang fehlt. Alles andere ist aber tatsächlich robust bis zum geht nicht mehr. Da kann man Umzüge mitmachen, weil da passt richtig was rein und der ist halt stabil bis zum geht nicht mehr. Und diese Variante von, wir machen irgendwie aus einem Karosseriekörper, den wir haben, irgendwas, was dann modern aussieht, das hat der Gestalter Lothar Dempewolf, über den man jetzt auch mal sprechen muss, weil diese DDR-Gestalter fallen immer so ein bisschen hinten runter. Da gibt es aber jemanden, der das tatsächlich eben auch gemacht hat.
Ja.
Manfred Dempewolf, Entschuldigung. Der hat eben da auch tatsächlich was gebaut, was richtig fein ist.
Nee, ich fand es auch gut. Ich fand den Wagen, also mir gefällt der immer noch. Frank ist ganz entsetzt.
Ja, du hast mir damals
überhaupt
ein Bild gezeigt tatsächlich. Und,
Ich bin ja kein, wie soll ich sagen, ich bin ja kein Ostalgiker, so, ne? Sonst interessiert mich das Thema gar nicht so. Aber der hat mir immer gefallen. Fand ich immer cool. Gut, ich habe keinen, wie auch immer. Da wäre vielleicht auch der Wagenheber dabei. Welches Radio muss ich mir kaufen? Greifenstein da, ne?
Genau.
Vielleicht kaufe ich mir schon mal ein Radio.
Genau, da kannst du ja schon mal anfangen zu suchen.
Ja. Geile Sache.
Suchen, wenn du eins findest, sag Bescheid.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch, ja. Ja, wobei irgendwo in den Kellern werden die noch liegen.
Nee, die liegen nicht in Kellern.
Nee?
Nee, das waren nicht so viele, dass die in Kellern rumliegen würden.
Ah, okay. Okay. Ja, gut, weil das war ja dann, damals ist man ja mit den Radios und ich war ehrlich gesagt sehr, sehr erstaunt, was für gute Radios die dann doch in die Autos gebaut haben, die da Ende der 70er, Anfang der 80er rübergingen mit Kassettenteil und so weiter. Also auch hier hatte ja nicht jeder ein Radio mit Kassettenteil Anfang der 80er.
Ja, das war dann schon auch drin. Ne? Das war bei den Citroëns, waren das dann Sanyo meistens, das war etwas Japanisches, bei den Mazdas eben entsprechend auch. Oh, und bei VW waren es dann halt die hauseigenen. Ne? Da war halt nur Alpha, ja, Beta.
Alpha, Beta.
Ja. Und dann im Passat tatsächlich auch ein Gamma mit Kassettenteil.
Und dann ist immer die Frage, wer es produziert hat. Ne? Panasonic war ja alles querbeet. Ne?
Auch bei VW. Das ist auch relativ querbeet, aber wohl auch zum größeren Teil Blaupunkt tatsächlich.
Ja. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, und mich würde ja immer mal interessieren, wo sind die Autos dann geblieben? Ne? Wir sind ja auf das ganze Thema damals über diesen Trans Am gekommen, der offensichtlich diesem Zocker gehört hat. Aber auch zwei Flügeltürer, die es wohl gegeben hat in der DDR.
Der Porsche Turbo hier, der 911er, den dann.
Jo.
Ja. Ja, und die Frage ist halt, wo sind solche Flügeltürer geblieben?
Kann man die jetzt nachvollziehen? Die sind mit Sicherheit wieder in den Westen gegangen. Das sind dann tatsächlich so die Autos. Es hat ja in der DDR durch Schalk Golodkowski dann auch eine Truppe gegeben, die sich tatsächlich mit Automobilen Preziosen beschäftigt hat. Und da hat der Besitzer im Zweifelsfall das Angebot gekriegt, hör mal, du kriegst einen nagelneuen Lader, wenn du uns den Benz gibst. Und dann haben die Autos, also was vor allen Dingen was Vorkrieg war, aber mit dem Flügeltürer fing es ja mit Sicherheit in den 80ern auch schon an, dass die preislich irgendwo hingingen. Das sind Autos, die sind dann auch angekauft worden und sind dann über die Antiquitätenschiene wieder in den Westen gegangen dementsprechend.
Das war ja sogar, sag mir bitte wo, es war ja sogar vermerkt, dass du dein Auto dann denen anbieten musstest, quasi als erstes, bevor du ihn verkaufst. Ne?
Genau, das war Vermerke bei bestimmten Fahrzeugen, die eben als Einzelmodelle tatsächlich da gewesen sind, dass die zunächst mal dann über staatliche Handelsstellen weiter zu verhandeln waren, entsprechend, um eben die Schwarzmärkte auch irgendwo zu begrenzen. Man muss sich ja immer vorstellen, so ein Zweier-Golf war in den 80er Jahren 100.000 Mark der DDR-Wert. Das war ein Familienhaus auf Rädern. Für so ein Auto kriegte man ein Familienhaus, wenn man eins haben wollte. Was ja in Anbetracht des Baustoffmangels auch nicht so richtig ein Geschenk war.
Ja, wie ist denn so ein damals neuer Porsche Turbo in die DDR gekommen?
Das sind dann so Geschäfte, bei denen man gar nicht so genau wissen möchte, wie sie stattgefunden haben, zwischenzeitlich. Also es gab immer verschiedene Möglichkeiten. In der DDR war ja zunächst mal das wesentliche Dokument der Kraftfahrzeugbrief. Das heißt, es gab, sobald du einen Brief zu einem Auto hattest, konntest du dir anfangen, dir das Auto dazu zu beschaffen. Das heißt, es konnte durchaus sein und war nicht auszuschließen, dass so ein Mercedes-Flügeltürer de facto eigentlich per Brief ein Vorkriegs-Mercedes 170 war. Oder dass ein Käfer, den es in der DDR ja durchaus auch gab, ein Käfer 1303, per Brief eigentlich ein 53er Brezel war. Das sind eben so Dinge, wo der Brief erstmal entscheidend war. Wenn du an den gekommen bist, dann konntest du auf den Brief mit neu eingeschlagenen Fahrgestellnummern irgendwas aufbauen, was vom selben Hersteller war. Das war eine Möglichkeit. Das heißt, das waren auch teilweise dann Autos, wo bestimmte Dinge gehandelt wurden auf diesem Wege. Und die andere Variante ist, dass so ein Auto in irgendeiner Variante auf der Transitautobahn hängen geblieben ist, auf der Transitautobahn oder irgendwo beschlagnahmt worden ist und dann über staatliche Stellen verkauft wurde.
Stimmt, das ist auch ein Punkt, den ich auch so, also das ist ja der nicht offizielle Weg, muss man ja ganz klar sagen. Wir machen mal einen ganz kurzen Cut.
Wie bitte? Hast du einen Kasten Bier bestellt? Da klingelt einer, hätte mit dir jetzt gesprochen, er wollte uns einen Kasten Bier vorbeibringen.
Was?
Ja. Völlige Verwirrung.
Das ist hier Podcast live, wie immer. Noch.
Ja, genau.
Sag mal, hallo.
Frank hat Bier bestellt.
Frank hat Bier bestellt. Das ist ein Alkoholiker, echt ein Spritti hier. Schlimm. Brauchen wir nicht wieder Bier? Ich habe das eben kurz erzählt. Ach so, gut, da können wir beide noch mal kurz weiterreden. Das ist immer so, hier ist immer live. Ich habe mich am meisten darüber gefreut, dass ein Volvo übrigens auf dem Titelbild ist.
Ja, das ist natürlich auch genau eins der Titelbilder, was wir auch richtig schön fanden. Das ist von einem Katalog der Interhotels. Das ist ein VIP-Shuttle, das da vor dem Hotel Metropol steht in Berlin. Heute das Maritim in der Friedrichstraße.
Ja.
Den Ort als solchen gibt es noch. Die Stelle als solche gibt es auch noch. Die erkennst du nun nicht mehr wieder. Und die haben eben bei den Interhotels tatsächlich dann auch die Volvos als VIP-Shuttles gefahren für die Verkehre auch zu den Westberliner Flughäfen.
Wahnsinn, ne?
Ja, von daher, das ist sicherlich eine der schönen Volvo-Geschichten, wenn wir dich da schon mal erfreuen wollen.
Ist auch ziemlich, ja gut, geht ja auch gar nicht anders. Er hat hinten nämlich keine Polster auf den Kopfstützen, aber es sind diese Ersatzkopfstützen gewesen, die sind nämlich breiter wie die vorderen gewesen. Also das Buch ist sowieso, das ist ja absolut Hammer. Ich finde das mega, 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 mega.
Was ja auch schön ist tatsächlich zum Thema Volvo, ist diese Geschichte mit dem 262 CE Coupé, der dann auf demselben Band oder Nichtband bei Bertone gebaut worden ist, wie der 264 TE, also wie das Langmodell sozusagen, in äußerst handwerklicher Fertigung, wo es ja auch nur ein paar Bilder gibt, die diese Fertigung zeigen, die so ein bisschen aussehen wie ein Röntgenbild aus dem Uterus, ja, weil die einfach so schlecht sind. Aber sie zeigen es zumindest.
Ja.
Und dann eben auch die Beschwerden der DDR darüber, was für beschissene Qualität die da bei Bertone zusammengedengelt haben.
Ja. Der ist Wahnsinn. Unglaublich. Aber die Recherche für so ein Buch, wie lange braucht man da? Das wäre ein paar Jahre dabei gewesen, oder?
Das werden so 3 Jahre gewesen sein, ja, für das Ding.
Wahnsinn. Ich meine, das ist ja so Insel, wie soll ich sagen, Inselwissen oder auch Inselinteresse. Ich weiß nicht, wie viele Bücher, wie hoch ist so die Auflage von so einem Buch?
Das ist so ein Buch, das in einer vierstelligen Auflage auf jeden Fall erschienen ist.
Ja. Gut, es müsste jetzt ein paar nachdrucken nach den Podcasts, weil ich glaube, der eine oder andere ist noch aufgewacht, der das noch braucht.
Man kriegt es übrigens über www.79oktan.de.
Das wusste ich witzigerweise gar nicht. Das ist ja irgendwie so vom Himmel gefallen, das ganze Thema bei uns. Und dann haben verschiedene Leute irgendwie gepostet, Amazon konnte man es bestellen und so. Ich glaube, du hast dann gepostet, dass man es direkt da kaufen kann, ne?
Genau, weil die Problematik tatsächlich ist, und das ist auch der Grund, warum es immer weniger Autobücher gibt, dass die Handelsspannen, die dann dementsprechend vor allen Dingen von den Online-Vertreibern verlangt werden, so groß sind, dass zum Schluss der Vertreiber wesentlich mehr bekommt, als beim Autor, beim Grafiker und bei der Druckerei zusammenhängen bleibt. Und dass im Prinzip in Zeiten von Online-Vertrieb es tatsächlich richtig mühsam ist, überhaupt noch Bücher zu machen, weil letztendlich die große Krake aus den USA da dermaßen viel Kohle von haben will, dass man es darüber eigentlich nicht guten Gewissens vertreiben kann. Von daher immer dann, wenn ihr ein Autobuch seht, was von einem Verlag gemacht ist, guckt doch mal auf der Webseite des Verlages, ob man es da bestellen kann. Das hilft nämlich den Verlagen ganz enorm an der Stelle und hilft vor allen Dingen damit, dass es auch noch Autobücher gibt, die vernünftig von der Qualität sind.
Ja, ja, das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich. Macht ja auch keinen Sinn, Amazon das Geld in den Rachen zu schmeißen.
Nee, nicht so wirklich.
Nee. Ja, der Frank, der ist jetzt irgendwie draußen zugange mit seinem Bier. Was der hier auch, ich verstehe, wahrscheinlich hat der vorhin auch schon mal, jetzt ja schon mal geklingelt. Ach, hier ist der DLS-Prospekt, ich finde das so geil, ne? So einen weißen 244 DLS mit rotem Stoff, das wäre nochmal was.
Das ist durchaus ja auch was Exklusives in der Farbkombination. Richtig schön zeitgeistig und
mega. B21A-Motor, den kriegst du nicht kaputt, den Wagen, ne? Höhenverstellbarer Fahrersitz, Bezügelstoff, ein Außenspiegel. Und die sind ja Baujahr, sind die alle? Das müsste auch Baujahr. Welche Rückleuchten haben die denn? Der DLS. Wann kam denn der DDR raus? Warte mal.
Wir reden da
78.
Über 77, 78. Ob die jetzt ja. 77 gebaut sind, wissen die Götter.
Ja, lustig, ne? Und der Wagenheber ist ja im Baujahr 80 bei mir drin. Also das haben die dann weiter aus der DDR geliefert bekommen, die Teile. Ne?
Naja, man hatte ja die Geschäfte auch weiterhin. Die Staatslimousinen
ja.
Jenseits der Staatsratsvorsitzenden waren dann ja auch Volvo. Ne? Das waren dann eben erst die 264 TE, die langen, und dann später eben auch der 760, zunächst als in kurz, dann in mittellang und dann in ganz lang.
Ja, da habe ich gelesen, die sind bei Nielsen gebaut worden dann, ne?
Genau, die 700er sind dann von Nielsen und die 264 TE sind ja ursprünglich von Bertone. Und dann hat Nielsen nochmal auf Bestellung der DDR quasi welche nachproduziert, als das Modell eigentlich schon ausgelaufen war und als Bertone die Bänder schon für den 262 brauchte.
Ja, der 262, der von Bertone auch unsäglich schlecht konserviert wurde.
Das hatten die DDR-Fahrzeuge auch so an sich.
Also ja.
Diese Staatsrats-Volvos bzw. Staatsführungs-Volvos, die sind auch Autos, die, wenn man sie heute findet, da kann man auch schön über Originalzustand reden, den haben die aber alle nicht mehr, weil die alle mindestens einmal neu aufgebaut worden sind. Das heißt, einmal.
Damals schon wahrscheinlich.
Schon damals. Also ja. Es gibt da eine Akte vom Ende der 80er, wo es eben darum geht, dass die gesamte 262er-Flotte, die ja nicht ganz klein, 264er-Flotte, die nicht ganz klein war, im Prinzip schon mindestens einmal regeneriert ist, schon mindestens einmal komplett aufgepolstert neu, schon mindestens einmal durchlackiert ist. Und wo man sich dann fragt, wie lange halten die Dinger eigentlich noch und was machen wir jetzt mal?
Das ist echt schräg, ne? Und da gab es dann wahrscheinlich staatseigene Betriebe, die dann sich nur darum gekümmert haben, die Westautos wieder zu restaurieren sozusagen,
ne? Naja, der gesamte Staatsfuhrpark wurde ja in der Hans-Loch-Straße in Ost-Berlin beim Ministerium für Staatssicherheit in einer eigenen Werkstatt gewartet. Und ansonsten gab es dann eben für die Westautos, die offiziell eingeführt wurden, Vertragswerkstätten, die das gemacht haben. Was ich vorhin schon sagte, VW war dann eben VEB Ostseetrans in Rostock oder VEB Autoservice in Berlin. Das waren diejenigen, die dann eben diese Autos gemacht haben, quasi auch mit einer entsprechenden Werkstattausstattung, die man dann aus dem Westen bezogen hatte, um dann mit den Spezialwerkzeugen auch da was machen zu können.
Ja, ich meine, du hast das ja, hier steht das ja auch drin, was der Alexander Schalk da geschrieben hatte an den Mittag, dass 14.000 Valuta D-Mark wäre bei Barzahlung der Preis, was man erzielen kann. Also ich glaube, das ist der Lieferpreis, ne? Und der Verkaufspreis war 35.000 Mark, ne?
Also das differierte schon erheblich. Man hat mit diesen Lieferpreisen, die man auch relativ hoch angesetzt hat, schon auch versucht natürlich an Geld zu kommen und auch an Ersparnisse zu kommen. Wir sind ja in den 80er Jahren in der DDR schon in der Zeit, wo es viel Geld und wenig Ware gibt. Das
ja.
heißt also, das Geld liegt irgendwo rum und die Variante dann an Ware zu kommen, war schon nicht ganz unproblematisch. Man hatte aber eben teilweise sich vergriffen, also beim Golf 1, die 77er Charge, die war 77, 78, die war zu Anfang so hoch eingepreist, dass die keiner gekauft hat. Wenn man gesagt hat, das ist jetzt zu viel, da gab es einen richtigen Shitstorm, würde man es heute nennen, in die Richtung, dass eben die Variante war, da muss der Preis erstmal gesenkt werden, was man da auch getan hat, weil sich die Autos einfach die Räder platt gestanden haben, die hat keiner gekauft erstmal.
Verrückt. Wobei man natürlich ja sagen muss, was war die Alternative, man hätte sich einen Trabi kaufen können oder einen Wartburg?
Nee, die Autos gab es tatsächlich dann ja auch auf eine Fahrzeuganmeldung für ein Viertaktfahrzeug. Also wenn man mit einer Trabant-Anmeldung da stand, war man da nicht so richtig glücklich bedient.
Okay,
so man hätte schon Skoda- oder Lada-Anmeldung haben müssen.
Oder ein Dacia.
Oder Moskvitsch, Dacia. Damit war man dann, oder wäre man dabei gewesen.
Okay. Es ist ein schräges System gewesen, oder? Hammer.
Total schräg, weil letztendlich dieses endlose Warten auf irgendwelche Autos, die dann irgendwann mal kommen, nicht mehr ansatzweise dementsprechend, was man da mal bestellt hat
ja.
und wo man dann im Prinzip direkt nach der Bestellung gleich wieder das nächste bestellt hat, wenn es ging, für die nächsten Familienmitglieder, um überhaupt irgendwann an irgendwas zu kommen.
Ich höre den Frank da draußen reden oder der trinkt vielleicht schon eine Flasche Bier da draußen ohne uns.
Wir gucken gleich mal, in welchem Zustand er wiederkommt.
Wir gucken gleich, in welchem Zustand er wiederkommt, genau. Nee, das Buch ist der Hammer. Absoluter Hammer. Und du hast selber, also Westautos aus der DDR besitzen, was ich richtig verstanden habe, hast du so ein 15er Passat?
Genau.
Also das ist ja, im Endeffekt ist es ja ein, also schon der gefacelifte Santana, also ein Passat-Stufenheck sozusagen.
Genau, Passat-Stufenheck, als er schon nicht mehr Santana hieß,
ja.
Weil ja die Höhergruppierung oder Höherplatzierung einfach vollständig in die Hose gegangen ist damit,
ja.
Hieß er dann halt Passat, genau. Und so ein Auto, einer von 200 irgendwas, die es tatsächlich gegeben hat in der DDR.
Da kommt der Frank, wo ist das Bier?
Das wird gekühlt vor der Tür. Das klaut da keiner. Steht hier vor der Tür.
Das klaut keiner? Natürlich.
Okay, Jens.
Ja, ganz ernsthaft? Ja. Hier, diese Penner, die hier immer an die Wand pinkeln, na klar. Ihr lacht jetzt hier, Frank lacht. Ich komme hier letztens runter in die Garage 11. Unten vorm Tor stand der Renault Alpine. Den hatte der Lieferant einfach unten vors Tor gestellt, weil ich noch nicht da war. Ich sagte, stell einfach hin, ich bin gleich da. Und dann steht er und ich komme runter. Was macht denn der da? Da pinkelt der da unten gegen die Wand. Und er hat mich gesehen, wie ich komme und ist sofort zur Seite gelaufen. Da bin ich aber auch direkt auf die Seite. Ne? Ey, ich habe nichts an dem Auto gemacht. Ich sage, das habe ich gesehen, du hast da hingepinkelt. Ja, ey, er musste halt mal. Ich sag mal, du musstest halt mal. Da geht er auf der anderen Straßenseite, ist ein Busch, da kannst du hingehen. Und ja, was willst du mich jetzt anzeigen? Ich sag, was brauche ich nicht anzeigen? Das ist ja maximal eine Ordnungswidrigkeit. Was willst du da machen? Ich hab gesagt, nee, du putzt das jetzt hier, du wischst das jetzt hier wieder auf. Der hat mich ziemlich sparsam angeguckt, der gute Mann.
So, das Bier ist gesichert.
Ja, was ist das für ein Bier?
Gilde.
Was war das jetzt für eine Aktion?
Alles Mögliche. Das ist ein Hörer von uns.
Und der hat?
Der wollte eigentlich letzte Woche schon vorbeikommen, hatte dann noch deine Rücklichter gesehen. Und hatte dann mir geschrieben, vielleicht kommt er nächste Woche, also diese Woche. Jetzt war er da.
Ach, hat der vielleicht vorhin schon mal geklingelt?
Vermutlich.
Und hat dann gedacht, ich warte noch mal eine halbe Stunde?
Vermutlich.
Vermutlich, ja. Ohne Anmeldung ist immer blöd, ne?
Ja, das war leider nicht unangemeldet, aber auch nicht direkt angemeldet. Aber es hat ja zum Glück geklappt.
Ja.
Jetzt haben wir ein bisschen Bier.
Das ist ja krass.
Ja.
Bist du Biertrinker? Ich hätte eher gesagt, also, dass du abends mit feinen spanischen Wein vor dem Kamin sitzt, in deinem Morgenmantel.
Ja, um diese Illusion.
Jetzt keine Bilder. Ich
um bin diese sehr, Illusion ich nicht
fantasievoll
zu
begabt.
Das
bitte keine Bilder jetzt.
Oder haben wir schon über schlimmere Dinge gesprochen? Jens in Feinripp und so.
In Feinripp?
Ja, klar. Also
in Feinripp.
Den Schießer Feinripp.
Haben wir drüber gesprochen?
Ja, klar.
Ich schieße, trage ich gar nicht. Ich trage Lacoste-Unterhosen.
Auch das will eigentlich keiner wissen, aber gut.
Die sind ganz schwarz.
Die Frage war, ob ich Bier trinke.
Nee, wie du vom Kamin sitzt abends.
Mhm.
Hast du einen Kamin?
Ja.
Ja, guck mal, ich weiß genau, wie du aus dem Bad kommst. So mit so einem Morgenmantel, hier wahrscheinlich so eingestickt in Initialien, ein Glas französischen, spanischen Rotwein in der Hand. So?
Mhm.
Nee?
Also ich kann mir vorstellen, dass ich auf das Verfalldatum der Flaschen gucken muss.
Bei was?
Bei Bier.
Bei Bier. Mhm. Ist mir letztens auch passiert. Ich hatte im Kühlschrank, was ich wirklich gern trinke, ist hier dieses, Tannenzäpfle.
Ja, Tannenzäpfle.
Das finde ich total lecker. Ich finde auch die Flasche so schön.
Das hat auch noch so schön Alupapier um den Kronkorken.
Das hat auch so einen schönen, das ist so schön gestylt. Also das ist schön, ne? Schöne Flasche. Und ich hole die aus dem Kühlschrank raus, will die aufmachen, war tatsächlich 2 Monate schon abgelaufen.
Was ja nicht schlimm ist, also geht ja trotzdem.
Warum?
Wie warum?
Nein. Ich habe es voll entsorgt. Aber trotzdem, das ist ja eine Zeit lang haltbar. Ich habe mich dann gefragt, wann habe ich das denn gekauft? Wie lange hat es da gelegen?
Na. Mhm, ja, das geht mir bei der einen oder anderen Sache auch so.
Na ja, gut, ich gucke nachher mal in die Kiste und dann gucken wir mal.
Genau.
Wir trinken ja hier kein Bier während der Arbeit.
Während der Arbeit, ne? Ja, ist Podcast aufnehmen noch Arbeit?
Natürlich
bestimmt.
Ist Arbeit.
Bestimmt, ne?
Ihr seid doch Medienschaffende, oder?
Nee.
Irgendwie
nicht. Das ist ja eher ein Hobby, Spaß, Spielsport.
Ja.
Hobby-Medienschaffende.
Das fühlt sich ja hier auch nicht wie Arbeit, alles nicht wie Arbeit an.
Zum Glück.
Bei meinen Sachen jedenfalls nicht.
Zum Glück. Aber ich glaube, das geht Björn auch so, oder?
Das ist jetzt tatsächlich so eine Mischung aus Arbeit und Vergnügen.
Wir kommen ja bestimmt gleich wieder zurück zu deinem Buch, aber...
Genau, ich muss gerade noch eine Sache... Ja. Da hatten wir diese Volvo 264, ne?
Mhm.
Der denn im Genex-Katalog, gibt es da tatsächlich nennenswerte Stückzahlen von? Von 16er?
Nee, ne? Das wüssten wir gerne.
Ach so.
Also wir wissen, dass der 264 dann auch später durchaus für verschiedenste Würdenträger gefahren worden ist, der auch in der kurzen Version, der ist also dann,
ja, genau,
der ist dann eben auch für Armeegeneräle, als Freizeitwagen für Politbüromitglieder und so weiter gefahren worden. Aber ob tatsächlich über Genex von den Autos jemals eins verkauft worden ist, da gibt es keine Akten drüber.
Okay. Ich muss da nicht denken, Jens, mehrmals, als ich das Buch gelesen habe. Ja, ja, da steht irgendwie, ich muss das mal raussuchen, auf welcher Seite es steht. Du wirst es wahrscheinlich im Kopf haben über das Thema, dass irgendwelche Schurken gerne Volvo gefahren sind.
Naja, zumindest in DDR-Krimis wurden die Schurken dann gerne mit Westautos besetzt. Also du kannst dir Polizeiruffilme aus den 80ern angucken und immer wenn ein Westauto auftaucht, weißt du eigentlich schon, wer der Täter ist.
Okay. Das wird einfach gestrickt, ne?
Das ist dann dramaturgisch, sag ich mal, nicht übermäßig fein geschliffen, aber in dem Moment, wo irgendwie so ein Fiat 131 um die Ecke kommt oder wo ein Volvo in Sicht ist, dann ist derjenige entweder Schallplattenunterhalter und relativ halbseiden oder noch Schlimmeres.
Schallplattenunterhalter. Da haben wir sie ja, Schallplattenunterhalter, ja.
Was ist das denn?
Naja, wahrscheinlich das, was wir als DJ bezeichnet haben.
Schallplattenunterhalter.
Das ist das, was wir als DJ kennen.
Also du meinst hier so ein Hochzeits-DJ?
Genau, oder bei Betriebsfeiern, bei Kollektivfeiern aufgelegt hat. Dann.
Ja.
Sie rufen an, ich lege auf. Ja, ja. Siehst du auf diesen Anhänger und so?
Ja, 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 ja.
Ja. Oh Mann. Ja, stark. Ja, Schurken haben solche Autos gefahren. Ja, also wir haben ja eben, als ich die Pause angekündigt habe und ihr habt ja eben weitergesprochen, ich hatte diese Woche einen Anruf von jemandem, der früher, als er noch berufstätig war, Versicherungsfahrzeuge wiedergeholt hat aus allen möglichen Ländern, die geklaut wurden und für die Versicherung gearbeitet. Und der hat mich angerufen und mir einen Kontakt gegeben, den ich gerne an Björn weitergebe. Das ist wohl auch ein älterer Mann aus der ehemaligen DDR, der wohl damals so dieses Thema Papiere für Fahrzeuge, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig sagen, gemanagt hat. So wie würde man im Neudeutsch sagen. Und da gucken wir mal, was wir daraus machen. Wir werden den mal ansprechen, mal gucken, ob da auch eine Geschichte hintersteckt, die erzählenswert ist.
Was heißt das, Papiere gemanagt?
Naja, also um wieder zurückzukommen zu dem, worüber wir gesprochen haben, bevor es geklingelt hat, da ging es ja ein Stück weit darum, dass manchmal der Brief der Anfang eines Autos war und nicht das Auto selbst.
Der Brief war immer der Anfang eines Autos, weil ohne Brief, ist wie wenn ihr ein Auto aus den USA importiert und ohne Titel mit dann dicke Backen macht.
So, aber wie kam denn jetzt, also das hat ja gar nicht die Frage beantwortet, dieser Porsche 930 Turbo, ich meine, es war ja ein teures Auto, auch hier ein extrem teures Auto. Wie kam das in die DDR dann?
Das ist ja irgendwann mal in der Oldtimer Markt, glaube ich, nacherzählt worden, wie der Tesla da dran gekommen ist an das Auto, also jemand aus dem Rennsport der DDR, wie diese Variante tatsächlich gelaufen ist. Auch das wissen nur die Beteiligten. Ob da dann letztendlich der Schwarzumtausch von Geld eine Rolle gespielt hat und bestimmte Leute, die sich eben mit Visa in der DDR frei bewegen konnten, ob das jetzt Studentenvisa waren oder wie auch immer, ich habe das dunkel in Erinnerung, dass das Auto mit irgendjemandem rübergekommen ist, der ein Studentenvisum gehabt hat für die DDR, aufgrund dessen einreisen konnte, mit dem Auto eingereist ist und dann war das Auto halt da. Wie und von wem Geld an wen geflossen ist, da kannst du im Thema Grauzonen nur ganz große Fragezeichen dran machen.
Ja.
Das sind tatsächlich aber eben auch diese absoluten Exoten. Also bei dem Camaro, über den ihr, glaube ich, schon gesprochen hattet, oder Trans-Am war es, ein Camaro gab es auch auf jeden Fall, ein oder mehrere. Das sind eher Autos, die auf der Transitstrecke mal liegen geblieben oder beschlagnahmt worden sind und dann eben verkauft worden sind.
Beschlagnahmt worden sind auf der Transitstrecke, ist auch geil.
Ja, man saß das immer so, ne? Also das war ja, also ich kann mich daran erinnern, dass mein Opa, der Fernmelder war, das war ja jetzt auch leider ein Job, er wurde immer, wenn er rübergefahren ist in den Osten, weil wir hatten Ostverwandtschaft, immer kontrolliert und auseinandergenommen. Und er hat die ganze Zeit nur immer Angst gehabt, weil die sind ja auch nicht besonders freundlich zu ihm gewesen. Und dadurch, dass er Fernmelder war, so bei der Post wohl gemerkt, ne?
Ja, also, aber das klang natürlich hochgradig militärisch wahrscheinlich, wenn das irgendwo im Führerschein oder irgendwo eingetragen war oder im Kraftfahrzeugbrief, dann hat man, oder im Schein, hat man erstmal geguckt, was macht der Herr Fernmelder denn?
Ne? Genau. Genau, ja, ja.
Erstmal mit dem Spiegel und das Auto geguckt, ob nicht jemand drunter geschnallt war, den man mitnimmt.
Ja, mit dem Spiegel, das war das Wenigste.
Also ich habe gerade ein Auto von einem älteren Herrn gekauft, der bei der Bundeswehr war und der auch immer erzählte, wenn er dann auch nach seiner Pensionierung über die Grenze fuhr, wurde er auch immer mit guten Tag, Herr Bundesbediensteter, begrüßt. Die wussten genau, wer er ist.
Aber Wahnsinn. Schräg, ne? Ja, das ist tatsächlich schräg, weil diese ganzen Geschichten, die für uns unglaubwürdig klingen, aber die für uns so fern sind, sind eher wahr als unwahr. Also das ist halt so, da gibt es bestimmt auch eine Menge Details nochmal, die du weißt, die auch im Zusammenhang mit Autos stehen vor allem, ne?
Ja, also wie gesagt, es gibt nur einen kleinen Teil, der aufgeschrieben ist tatsächlich. Das Spannende auch daran ist ja nochmal alles das, was da aufgeschrieben ist. Die eigentlichen Akten gibt es gar nicht mehr. Also die kommerzielle Koordinierung, sprich Schalke-Golotowskis Truppe, hat relativ schnell im Zuge der Wende angefangen, ihre Sachen nachhaltig zu verbrennen, zu verkoffern und zu schreddern, dass es davon gar nichts mehr gibt. Alles das, was da jetzt drin steht, sind im Prinzip die Akten, die in anderen Dienststellen dazu übrig geblieben sind, wo dann die kommerzielle Koordinierung an irgendjemanden schreibt. Mhm. Also die kommerzielle Koordinierung als solche ist ein großes schwarzes Loch. Da redet auch keiner, sondern das ist tatsächlich das schwarze Loch. Und die Seitenakten, die dann irgendwo bei Günther Mittag, beim Wirtschaftssekretär aufgelaufen sind, die bei Politbürobeschlüssen beigeheftet sind und so weiter, die sind dann die eigentliche Quelle. Mhm. Und eben dann die Stasi-Akten tatsächlich auch.
Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt, habe ich das heute Morgen gelesen? Warte, bei wem war das? War das nicht sogar bei Gerrit? Hat Gerrit den nicht sogar restauriert? Das Jagdauto von Honecker?
Ja, den hat Gerrit Krummenal von der Firma Genex. An dieser Stelle schöne Grüße, Gerrit. Der hat den tatsächlich, das ist ja auch so eine ganz witzige Geschichte, der ist ja als Scout für Westautos wirklich auch mit einer Schnuppernase ausgestattet. Gelegentlich komme ich ihm mal zuvor. Gott sei Dank ist meine Scheune voll, das ist jetzt für ihn auch schön. Gerrit findet natürlich solche Autos dann auch, vermarktet das auch entsprechend. Ich finde, das ist aber auch als Händler sein gutes Recht. Der hat aber eben tatsächlich dann auch die Autos, die nachweisbar die entsprechenden Geschichten haben. Mhm. Ich weiß dann immer schon, wenn Gerrit mir anfängt, irgendwelche Bilder von Kraftfahrzeugbriefen zu schicken, ob ich da mal drauf gucken kann. Es gibt so die seltenen Glücksfälle, wo man tatsächlich auch die Rechnung zum Auto findet. Mhm. Also es gibt einen von seinen Citroën CX, da gibt es tatsächlich auch die Rechnung zur Fahrgestellnummer. Mhm. Das ist ein Auto, wo im Bundesarchiv tatsächlich auch zu finden ist. Dieses Auto ist Anfang 1985 an die DDR verkauft worden, um dann eben auch für den Fuhrpark der Hauptabteilung Personenschutz, also im Prinzip für Honecker Fuhrpark. Mhm. Und bei diesem Land Rover, was ja ein Umbau von Rometsch ist, das ist ein Auto, wo man eben auch anhand von Fotos nachvollziehen kann. Die Kiste hat halt die Dellen an derselben Stelle, wo sie auch auf dem Foto Dellen hat, wo die mal bei der Yacht irgendwo gegen gefahren sind. Das sind halt Geschichten, die kannst du nicht fälschen. Oder genauso wie der W124 von Wolfgang Vogel. Das sind halt so Autos.
Ja, stimmt.
Man muss sie dann halt finden.
Stimmt, ja, der ist natürlich berühmt. Ja. Wahnsinn, ist eigentlich ein ganz normaler 124er, aber natürlich mit der Geschichte und der, ich sag mal, Bildgewalt und den vielen Aufnahmen, die es darüber gibt. Ne?
Na, der W124 läuft relativ schmal nur. Eigentlich ist es ja die S-Klasse, mit der Vogel unterwegs war. Der hat immer mehrere Mercedes im Dienst, im Einsatz gehabt. Da gab es auch noch ein T-Modell. Also es gab vor allen Dingen das Auto, was immer auch bei den Agentenaustauschen im Bild ist, ist eigentlich immer eine S-Klasse. Und der W124 ist wahrscheinlich eher so die Variante für den kleineren Dienstverkehr gewesen oder den die Gattin auch mal gefahren hat. Auf jeden Fall, aber eben immer Golf.
Hört. Der 124 ist das Auto für die kleineren.
Ja, bei Wolfgang Vogel war das wohl so.
Ja, cool.
Aber wie gesagt, ob wir die S-Klasse jemals wieder auftreiben, das ist dann so die zweite Frage. Das sind halt manche Autos, die dann auch sich auch im Dunkel der Geschichte verlieren, weil auch keiner mehr weiß, was es eigentlich ist.
Ja, und das ein oder andere Auto ist bestimmt auch zu bestimmten Zeiten, in denen keiner so doll drauf geguckt hat, dann auch gen Osten gegangen. Und ich weiß
oder nicht, auch gen Westen als einfacher Gebrauchtwagen. Keiner hat es mehr.
Ne? Ja. Das ist richtig, aber dann ist natürlich die Chance immer noch mal da, dass diejenigen, die genauer raufgucken, wie du und viele andere auch, den Wagen dann hier wiederfinden. Aber wenn er in den Osten gegangen ist, die werden den Bezug dazu nicht so herstellen. Ne?
Richtig, der Bezug ist dann tatsächlich überhaupt nicht da. Und es gibt eben so Autos, bei denen weiß man, dass es sie gegeben hat, aber es bleibt dann auch beim Man weiß es. Und manchmal taucht eben sowas auf, wie zum Beispiel dann so ein Peugeot 604, den man ja als Staatslimousine mal geplant hatte.
Ja.
So, da gab es auch gepanzerte Fahrzeuge. Einer von diesen Sondergeschützten ist eben dann irgendwann nach Polen verkauft worden, weil Honecker die Kisten nicht mochte. Das heißt, er steht heute irgendwo in Warschau in einem Armeemuseum. Das Auto gibt es tatsächlich noch. Es gibt noch einen weiteren.
Gepanzerter 604?
604.
Mhm. Wahnsinn.
Es gibt einen zweiten gepanzerten, dessen Spur sich verliert, der mal bei irgendeinem Hersteller von Waffen, Schutz, Ausrüstung oder sonst was in dem Privatmuseum bei Osnabrück gestanden hat. Das Auto ist verschwunden. Wo der ist, weiß kein Mensch. Und dann ist jetzt mal einer aufgetaucht, der eben auch wieder die entsprechenden Vermerke hat. Und es gibt eben tatsächlich die Kaufakten aus dem Jahr 1980, wo diese Fahrzeuge, also die erste Charge Citroën CX und Peugeot 604 angeschafft wird. Mhm. Aber die Autos halt wiederzufinden, ist schon Detektivarbeit.
Du hattest die Seite eben aufgeschlagen, Jens, wahrscheinlich wegen aufgrund des Volvo. Renault R9. Mhm. Also hätte ich jetzt gar nicht, das war ja auch ein Auto eher so spätere 80er.
Das ist halt ein Genex-Auto dann wieder. Der R9, den gab es im Genex-Katalog. Renault ist dann sehr spät in diese Genex-Geschichte noch wieder reingekommen. Aha. Mit dem R9, den es dann gab, und dem R5. Der kleine Freund war dann irgendwie 1988, 89 auch noch zu erwerben.
Ach.
Das dürften Minimalstückzahlen sein. Also von einem R9 wissen wir, dass es ihn gibt. Der ist tatsächlich auch dokumentiert mit den entsprechenden Papieren und so weiter. Das, also ein Auto gibt es davon zumindest noch. Vom R5 hat noch nie jemand einen gesehen. Und es gibt zumindest auch eine KTA-Typzulassung für den R19, der dann ja Ende der 80er gekommen ist, der garantiert nicht mehr in die DDR gegangen ist. Mhm. Aber es hat KTA in Dresden hat eben ein erstes Musterfahrzeug schon bemustert und sozusagen schon mal eine Typgenehmigung erteilt.
Ach was, ja, okay, ja, ich hatte das gelesen mit den Typgenehmigungen. Sind dafür die Autos tatsächlich dann in die DDR gegangen? Ja. Dann sind die wieder zurückgegangen oder haben die behalten?
Das sind oftmals Messefahrzeuge gewesen, die auf der Leipziger Messe standen. Aha. Und die dann direkt gleich Typgenehmigung und dann weiterverwertet worden sind sozusagen. Also die Autos sind dann tatsächlich auch irgendwo in den Verkehr gegangen. Diese Messefahrzeuge sind eigentlich immer da geblieben, weil der Aufwand, die so wieder zurückzuschaffen, relativ groß war.
Okay.
Da weiß man dann eben von irgendwelchen Audi Quattros, die dann an Hotels im Thüringer Wald gegangen sind, weil die natürlich auf verschneiten Thüringer Bergstraßen ganz gut gingen. Und also gedacht. Das sind dann wieder so Einzelstücke, teilweise auch diese Messeautos, wo man dann noch mal drauf gucken muss, wo sind die eigentlich geblieben.
Wahnsinn, ja, man sieht ja, dann sind ja hier viele Bilder bei, wo irgendwelche besonderen Autos vor Hotels stehen, die denen zur Verfügung gestellt wurden. Und es gab auch Mietwagen tatsächlich, ne?
Ja, ja, das Rent a Car DDR oder Rent a Car GDR, wie sie zu Anfang drauf geschrieben haben.
Also wirklich internationaler englischer Titel,
ja? Ja, internationaler Titel. Mhm. Das ist dann tatsächlich auch über die Interhotels mit abgewickelt worden. Mhm. Die haben einen Deal mit Interrent gehabt. Das heißt, diese Autos konnte man auch im Westen einer Interrent-Station zurückgeben dann.
Ach ja, Interrent gab es ja damals.
Gab es damals ja noch. Und das ist dann
im Prinzip. Interrent ist halt Europcar.
Ja, ja.
Das ist im Prinzip so dann DDR, Ungarn und Interrent im Westen gewesen. Und da gab es dann eben verschiedenste Fahrzeugmodelle, vom Kleinwagen bis hin zum großen repräsentativen Fahrzeug inklusive Chauffeur. Die Stationen waren dann eben an den internationalen Flughäfen, also Messedrehkreuz in Leipzig, in Schönefeld und dann eben in bestimmten Interhotels, wo man dann auf so ein Fahrzeug zurückgreifen konnte.
Ja, stark.
Als westlicher Devisengast wohlgemerkt.
Ja.
Das
ja,
war jetzt nichts für den DDR-Bürger.
Nee, nee, also die wollten schon Devisen haben, ne?
Das ging da an der Stelle nur Devisen. War auch mit Fahrer zu kriegen übrigens im Zweifelsfalle.
Ja, cool. Ja, stark. Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn man dann zuguckt, dass das eben auch nur diesen Menschen dann zugänglich gemacht wurde, ne? Also selbst mit Geld und guten Worten war das dann wahrscheinlich für einen Ostbürger nicht zu machen, ne?
Das war eben tatsächlich die Westmark-Variante, genauso wie der Intershop.
Valuta halt, ne?
Wo im Intershop eben ja auch Fahrzeuge dann das Spitzensegment bildeten. Der Intershop in Berlin im Hotel Metropol ist relativ bekannt, berühmt, berüchtigt, wo dann eben auf einem Parkdeck des Hotels quasi das Fahrzeugangebot vorgehalten wurde und dann eben auch Fahrzeuge gekauft wurden. Da sind wir jetzt bei einer der Geschichten, die man eigentlich nicht erzählen kann, weil sie nicht belegt sind. Mhm. Ich habe in meinem Bestand ein Auto, ein Fiat Uno, der Wirtin der Künstlerkneipe des Friedrichstadtpalasts gehört hat. Die hat eben Trinkgelder von den Westkünstlern bekommen, mhm, und auch Trinkgelder in Valuta bekommen, mhm, und hat diese Trinkgelder sehr sorgfältig gehortet und ist irgendwann dann wohl mal mit einem relativ großen Sack mit Scheinen und Münzen einmal quer über die Straße, das ist in der Friedrichstraße ja nicht weit, vom Palast rüber zum Hotel, ist darüber gelaufen, hat den Sack auf den Tisch gekippt und hat ihm gesagt, und den Fiat Uno hier nehme ich jetzt mit.
Okay, ja, krass. Und der steht jetzt bei dir?
Der steht jetzt bei mir.
Ja, was für ein Baujahr ist das? Was ist das?
Das ist 86? Später 80er.
Später 80er?
Es muss ein 88er sein.
Mhm. Und mit was für Papieren bekommt man dann so ein Auto?
Den habe ich mit keinen Papieren bekommen. Das ist tatsächlich eben auch mein einziges unbelegtes Auto, wo ich nur die Geschichte kenne, die aber wasserdicht ist, weil letztendlich nachvollziehbar ist, wer die Besitzerin gewesen ist, was sie gemacht hat, dass dieses Auto tatsächlich eben auch über bestimmte Merkmale verfügt, über Einbauten und Anbauten, die man 2 Jahre später im Westen nicht mehr gemacht hätte. Mhm. Man kann immer mal gucken, so ein bisschen
Schmutzfänger halt.
zum Beispiel Schmutzfänger, bestimmte Thermometer, Innenthermometer, die aufs Armaturenbrett geklebt werden und solche Geschichten. Und ansonsten ist es eben immer eine Frage, welche Varianten hat es tatsächlich gegeben. Damit hast du Einzelexemplare nicht abgebildet, aber beim Golf weiß man, ein zweitüriger Golf ist für die DDR beim Golf 2 äußerst unwahrscheinlich.
Ah, okay. Mhm.
Das ist dann ein Auto, was im Normalfalle irgendwie im Jahre 1990 rübergekommen ist und jetzt als DDR-Auto angeboten wird.
Okay. Was waren denn, hier beschäftigt sich das natürlich auch häufig mit Fahrzeugen, die ja in Stückzahlen dann gekauft worden sind. Gibt es auch Fahrzeuge, bei denen du sagst, das sind richtige Exoten, die auch gekauft worden sind von der DDR direkt, beziehungsweise dann eben sich dort wiedergefunden haben?
Also Kleinststückzahl sind sicherlich die E30. Mhm. Kleinststückzahl sind sicherlich auch diese Renaults der späten 80er. Mhm. Da wird es kaum was gegeben haben. Kleinststückzahl ist zum Beispiel auch der 32B Passat, also der der 35i Passat, der Nasenloch Passat. Mhm. Den gab es dann ja auch noch im Genex-Katalog. Dann ab Modelleinführung. Das sind aber zweistellige Zahlen von Autos, die dann noch rübergegangen sein dürften an der Stelle. Dass VW-Busse über Genex auch schon in Stückzahlen gegangen, aber dann tatsächlich auch als Caravelle in der Luxusversion für die Interhotels vor allen Dingen.
Ah, okay.
Ne, da war man dann auch schon dann bestrebt, da was Nettes hinzustellen. Mhm. Das waren dann nicht die einfachen Kunstledersitze, die da spazieren gefahren wurden,
okay,
sondern das sah schon netter aus. Und eben dann auch Mercedes S-Klassen. Da gibt es zum Beispiel auch wiederum einen Film von der Interhotel-Kette aus dem Jahr 1989, wo sie das Reiseland DDR, Travel DDR bewerben, findet sich auch bei YouTube noch, wer da mal reingucken will. Und da fahren eben auch tatsächlich schwarze S-Klassen dann mit den entsprechenden Interhotel-Kennzeichen, die man übrigens auch erkennen kann, welches Interhotel das ist. Also in Berlin ist dann zum Beispiel immer hinter dem I für Berlin ein entsprechendes Kürzel des jeweiligen Interhotels im Kennzeichen, wo man dann sieht, okay, mit G ist es vom Grand Hotel, mit P ist es vom Palasthotel, mit M ist es vom Metropol. Das heißt also, die haben in beschränkten Stückzahlen quasi sogar Wunschkennzeichen gekriegt dann.
Stimmt, da habe ich auch, witzigerweise, war das nicht sogar so, bei dem Auto von Katharina Witt, hatte die nicht irgendwie auf jeden Fall KW und noch einen Buchstaben davor?
Genau, es war ja immer, der erste Buchstabe war ja grundsätzlich immer erstmal der Bezirksbuchstabe, der war ja nicht veränderbar. Das war dann zum Beispiel in Dresden eben auch der Fall, wo die Hotel Bellevue-Fahrzeuge natürlich kein B vorne kriegen konnten, weil B an der Ostseeküste vergeben war.
Okay.
Dann eben der erste Buchstabe für den Bezirk Dresden und dann kommt das B für Bellevue. Und bei Katharina Witt war das eben auch genauso. Das Auto ist ja auch erhalten, wo dann mal entsprechend was zugelassen werden konnte.
Ja, also so die absoluten Topstars wurden dann schon ein Stück weit ausgestattet, wenn die das wollten, oder hat man das gemacht, weil man sie irgendwie...
Und die konnten sich ja leisten auch, ne?
Die konnten sich es entweder leisten und konnten auch Preisgelder umrubeln. Also es sind ja zum Beispiel, was die DDR ja relativ großräumig auch exportiert hat, waren Musiker und Opernsänger. Mhm. Es gibt auch eine komplette Akte zu den Vermögensverhältnissen der DDR-Opernsänger, die Westauftritte gemacht haben. Und das waren dann eben vor allen Dingen die Kollegen aus Dresden, die dann durchaus auch mit den entsprechenden Autos unterwegs waren. Oder so jemand wie Kurt Masur zum Beispiel, Dirigent Gewandhausorchester, der auch im Westen gastiert hat, der zum Beispiel dann auch über seine Westhonorare in beschränktem Umfang verfügen konnte. Die DDR hat dann auch einen Stopp angesetzt, bis über welche Größenordnung auf Sperrkonten tatsächlich verfügt werden konnte. Aber Kurt Masur fuhr auch eine Zeit lang Mercedes natürlich. Da ist dann seine erste Frau drin verunglückt und er ist dann auf Volvo umgestiegen. Aber eben so jemand wie Peter Schreier, ein Sänger aus Dresden, der fuhr natürlich auch ein Westauto. Das war dann an der Stelle schon klar. Oder Günther Fischer, der erfolgreichste Bandleader der DDR, fuhr sogar ein Jaguar.
Oha. Ja, da hat es bestimmt den Mechaniker mit dazugegeben.
Das waren dann im Zweifelsfall die Autos, die auch mal, das waren ja auch Leute mit Westreiseerlaubnis dann, die Autos dann auch zum Service bringen konnten.
Ja, okay, klar. Gut, die sind da rübergefahren und gut. Ja, Berlin war es gar kein Problem im Zweifel dann.
Eben, wobei zum Beispiel die Volvos von Kurt Masur tatsächlich auch im Osten gewartet worden sind. Da gibt es auch Rechnungen drüber. Mhm. Da gab es dann in Berlin die Firma Kamet. Die haben zwei Sachen gemacht, Volvo-Import und Waffenhandel. Das waren die beiden Dinge, mit denen die sich beschäftigt haben. Und,
ja, Jens, kannst du mal sehen, ne?
Da gibt es durchaus noch Geschäftsfelder, aber so friedlich wie du guckst, wird das nichts.
Ich finde, das passt heute auch noch gut zusammen.
Auf jeden Fall. Diese Kamet.
Nee, nichts rausschneiden hier.
Diese Kamet-Varianten sind eben auch, da sind die Rechnungen erhalten für die Wartungen des Autos von Professor Masur, der dann das Fahrzeug nach Berlin gebracht hat, offensichtlich für einen großen Service und für eine große Inspektion. Und dann wurde eben auch eine Rechnung geschrieben. In Mark der DDR, aber es wurde eine Rechnung geschrieben.
Ja, und dann ging es ja los, so Ende der 80er Jahre, dass man dann versuchte, dem Trabant quasi nochmal neues Leben einzuhauchen, indem man die Volkswagen-Motoren ja dann einbaute. Das war ja, und es dachte ich, habe ich später verortet tatsächlich. Das war ja tatsächlich noch relativ weit geplant, auch vor der Wiedervereinigung. Ne?
Genau, die Verträge sind 85 unterzeichnet worden. Im Prinzip hat die DDR eigentlich schon ab dem großen 10.000 Fahrzeuge-Import mit VW versucht, ins Geschäft zu kommen. Und VW mit der DDR versucht, ins Geschäft zu kommen. Verstanden hat man sich teilweise nicht so richtig. Weil VW hatte damals durchaus auch die Vorstellung, ähnlich wie Citroën, man könnte in der DDR dann ja mal irgendwas wie eine verlängerte Werkbank aufziehen. Mhm. Und die DDR hat sich das aber nicht so vorgestellt. Das heißt, die VW war dann äußerst verstimmt, als dann plötzlich die Mazdas auftauchten 1981. Da gibt es schöne Briefwechsel drüber, wie dann VW-Vorstände sich bei der kommerziellen Koordinierung darüber beschweren, dass diese japanischen Kisten, die ihnen hier auf dem westlichen Markt das Leben schwer machen, jetzt auch noch plötzlich im Osten auftauchen und dass das nicht gedeihlich sei für die Zusammenarbeit. Da hat man dann auch der DDR erstmal den Hahn abgedreht und ist erst sehr mühsam später wieder ab 83 mit Genex-Importen eingestiegen an der Stelle. Und VW war dann aber eben immer im Gespräch mit der DDR. Zwar letztendlich dieser Import von dieser VW-Technologie war dann so der letzte Rettungsanker, wo man dann gesagt hat, im Prinzip brauchen wir einen modernen Viertaktmotor. Die Idee, einen modernen Viertaktmotor zu implantieren und zu implementieren, war dann aber eben tatsächlich was die Fahrzeuge auch nicht mehr gerettet hat, weil die Grundkonstruktionen beim Trabant und beim Wartburg eben uralt waren.
Ja, da sehe ich ja, wenn dann überhaupt noch die Variante, die du angesprochen hast, vom Wartburg als wenigstens halbwegs modern an, aber ein Trabi dann schon irgendwie nicht mehr, den rettet ja eben auch nicht der Motor, ne?
Den rettet auch nicht der Motor. Es war dann die Variante, die man, wenn die DDR weitergelebt hätte, gemacht hätte, dass man dann schrittweise quasi auch das Design bzw. die Karosse modernisiert hätte, wo die Devisen für komplett neue Presswerke hätten herkommen sollen, kann allerdings heute keiner beantworten. Das war also der Punkt, wo dann auch eigentlich nichts mehr ging.
Klar, ja gut, das ist natürlich auch Wahnsinn, was das für ein Aufwand wäre und bei viel Geld. Und das waren ja auch immer, also man hat immer das Gefühl, dass es ja aus der Not heraus geboren ist. Das heißt also, der eine will was von dem, kann aber nur bezahlen mit in Anführungsstrichen dem. Und spannend trotzdem natürlich, weil es einfach diese Einkaufsbehörde gegeben hat, die ja quasi den Automobilhandel über die, also zumindest der Fremdmarken, ja quasi dann gesteuert hat. Und das waren dann schon, also da hat der Schalk Olokowski hat dann ja schon ein richtiges Rad gedreht, ne?
Der hat ja überall Räder gedreht. Das ging ja letztendlich auch genauso um Fragen von Embargo-Technologien. Das heißt, die Coco-Leute waren im Prinzip genauso beschäftigt damit, Mikrochips und Elektronik zu beschaffen. Die waren damit beschäftigt, Apfelsinen zu beschaffen für Weihnachten. Die haben im Prinzip als tatsächlich großer Einkaufsladen versucht, irgendwo als Mischkonzern alles das umzusetzen, wo es für die DDR entweder Mangelwaren gab, an die man irgendwie kommen musste, oder wo es für die DDR vielleicht auch mal irgendwo die Devisen zu verdienen gab.
Ja, Wahnsinn. Weil ich meine, im Grunde hat er sich halt mit nichts richtig ausgekannt, aber mit allem halbwegs irgendwie. Ne? Nee, also der musste sich ja dann irgendwie Spezialisten immer mitnehmen, die gerade für das Thema Automobil ihm ja auch zur Seite gestanden haben, oder?
Also der hat ja nicht grundsätzlich selbst verhandelt, sondern hat da tatsächlich eben auch dann die verschiedensten Firmen sind eben eingeschaltet worden. Die kommerzielle Koordinierung dürfen wir uns ja heute nicht so vorstellen, wie das ist eine Behörde, wie da ist er der Chef und dann, dann kommen quasi Abteilungen. Das ist ein irrwitzig verschachteltes Gebilde von Firmen, wofür auch Firmen drin sind, wie zum Beispiel diese Firma Günther Forkbar in Berlin. Das ist ein Privatmann, der letztendlich dann als Privatfirma sozusagen ein Handelshaus betreibt, von Schalk-Golodkowski aber gesteuert wird und zum Beispiel diesen ganzen Fiat-Deal dann abgewickelt hat mit einem Westberliner Fiat-Händler. Stimmt, das heißt, der Forkbar hat dann im Prinzip für Fiat oder mit Fiat den Deal gemacht, ich werde Generalimporteur für Fiat, für die DDR, wickle das mit einem Autohaus in Westberlin ab, die dann quasi die entsprechenden Bestellungen für uns entsprechend machen und damit ist dann Fiat komplett über diesen Günther Forkbar gelaufen, der dann auch für die entsprechende Werkstatt in Berlin, es gab eben eine Werkstatt, die in Berlin dann Fiat gemacht hat, für die Firma Heuer war Forkbar genauso der Schlüsselmann, der dann aber auch wieder auf der einen Seite Wirtschaft, auf der anderen Seite Geheimdienst war. Das war derjenige, der dann auch die Pässe ausgegeben hat für die Werkstattmitarbeiter, die zum Teile holen nach West-Berlin fahren durften und der die aber auch anschließend wieder ins Schließfach geschlossen hat.
Ja, wenn das nicht für die Menschen, die dort gelebt haben, alles so traurig wäre, ist das eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Ne? Also der, ich sag mal, das wäre eigentlich der Stoff für die nächste Netflix-Serie, die aber, ich sag mal, 25 Staffeln hat.
Sie ist so unüberschaubar, dass man Schwierigkeiten hat, denjenigen zu folgen, mit denen man es da eigentlich zu tun hat, weil so jemand wie Forkbar taucht dann auch wieder im internationalen Waffenhandel auf, der taucht dann auch wieder im Rohstoffhandel auf. Das sind alles sind so Leute, die auch bis heute nicht ausrecherchiert sind, wo sich also auch dann, und die tauchen vor allen Dingen dann auch 1989 mit dem Ende der DDR dann auf, als das Staatsvermögen irgendwohin verschwindet und wo es großräumige Transfers gibt, dann sind es nämlich genau diese Firmen aus der kommerziellen Koordinierung, die dann dafür verantwortlich gewesen sind, die entsprechenden Gelder nach irgendwo hinzuschaffen, wo bis heute keiner weiß, wo sie hingegangen sind. Und dann sind es eben auch Leute wie Forkbar, der über Jahrzehnte verschwunden gewesen ist und dann irgendwann ganz zufällig auf dem spanischen Kreisel von einem Auto überfahren worden ist.
Zufällig.
Okay, ja.
Nachdem man jahrzehntelang nach ihm gefahndet hatte.
Wahnsinn. Wahnsinn, ja.
Ja. Vielleicht war das ganz gut, dass er überfahren wurde. Nicknack.
Ja, vielleicht hat ihn jemand erkannt und hat die Abkürzung genommen.
Glaube ich nicht.
Aber unglaublich. Aber gab es auch Leute in der Recherche auch zu dem Thema, die gesagt haben, nee, würde ich ungern drüber reden. Also gibt es da viele, die noch Angst haben, tatsächlich, dass es weiterhin Strukturen gibt, die unter Umständen darauf gucken können?
Bleibt unklar. Also diejenigen, die im DDR-Staatsapparat tätig gewesen sind, die Führungsschiene ist sowieso schon tot, aus biologischen Gründen. Mhm. Wir reden jetzt einfach über eine Zeit, wo von denen keiner mehr da ist.
Ist die ein Kreisel in Spanien auch ein biologischer Grund? Ist ein Kreisel in Spanien auch ein biologischer Grund?
Die Frage kann man sich jetzt stellen. Okay. Die zweite Ebene ist sicherlich noch da. Es gibt Leute, die reden auch und die erzählen auch dann Geschichten durchaus. Mhm. Es gibt aber auch Leute, an die kommt man aber auch gar nicht ran. Und die Frage ist, ob man auch daran kommen will, dann letztendlich. Ich habe eben zum Beispiel im Zuge der Recherche an dem Buch dann auch mit einem Schweizer Journalisten mich sehr ausführlich ausgetauscht, der vor allen Dingen zur kommerziellen Koordinierung nicht mit dem Schwerpunkt Auto, sondern tatsächlich Waffen- und Rohstoffhandel gearbeitet hat, der da sicherlich viel tiefer eingedrungen ist in bestimmte Strukturen und der auch gesagt hat, an bestimmten Stellen hat auch er Schluss gemacht dann. Mhm. So, und von daher, ich würde jetzt mal bezweifeln, dass es da noch irgendwelche Strukturen gibt, aber es gibt einfach Leute, die haben auch keine Lust mehr, über irgendwas zu reden.
Ja, naja, ja. Es ist halt tatsächlich interessant, finde ich, weil ich meine nicht nur, dass man da ein Buch draus machen kann und dass es da sehr viele Sachverhalte gibt, die einfach mit dem Thema Automobil zusammenhängen, sondern das zeigt eben auch vielen, die vielleicht sich heute sich gar nicht mehr mit der DDR beschäftigen, wie die Dinge in den letzten, insbesondere auch in den letzten 15 Jahren der DDR funktioniert haben. Also, weil das, was du ja gerade sagst, man kann ja das Thema Waffen und so weiter, die Strukturen an sich, kann man übertragen auf das Thema Automobil. Ne?
Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte der DDR im Kleinen. Im Prinzip auch nicht nur in den letzten 15 Jahren, sondern wenn man sich die früheren Kapitel anguckt, wo es zum Beispiel dann darum geht, kurz vor dem Mauerbau mit der Fachkräfteflucht in den Westen, wo man dann anfängt, Westautos zu importieren aus Großbritannien, um sie vor allen Dingen an Doktoren im sächsischen Raum zu verkaufen. Das ist ja kein Zufall. Dass im Prinzip bei diesen Hillman, wo ja keiner mehr heute einen Blick hat, was das überhaupt für ein Auto ist, dass bei diesen Hillman-Fahrzeugen, dass bei jedem der überlebenden Fahrzeuge im Brief eigentlich irgendein sächsischer Mediziner als Erstbesitzer drin steht.
Genau, das habe ich auch nachgelesen. Kennst du also, so einen Hillman? Kennst du sowas?
Klar, natürlich. Klar.
Ja, ich kannte das.
Frank!
Naja, ja, klar, natürlich. Aber
Hillman Imp fand ich immer cool. Heckmotor. Und da gibt es ein Coupé von, das heißt Stiletto, das ist echt geil. Und das hat Grace Kelly gefahren.
Ach, schau mal einer an.
Ja. Okay, ist eine andere Geschichte.
Ja, als du vorhin herkamst, hast du ja erzählt von dem Rechtslenker Wartburg, was mir auch gar nicht so bewusst war. Also, muss ich auch mal zucken, dass es tatsächlich Wartburg gab, die nach England gegangen sind.
England war ein Markt. Und wenn wir das jetzt mal eben auf das Thema kurz schwenken, das war natürlich auch ein Devisenmarkt. Und ein Grund dafür, warum sich zum Beispiel das Automobilwerk Eisenach im Rallye-Sport engagiert hat, war vor allen Dingen auf diesen Märkten im internationalen Rallye-Sport dann auch zu zeigen, wie strapazierfähig diese Autos sind. Also und die sind dann letztendlich vor allen Dingen Weltmeisterschaftsläufe gefahren, Akropolis Rallye, RAC Rallye in England und 1000 Seen in Finnland. Das sind die drei Hauptexportmärkte für Wartburg gewesen, wo man dann auch in den 80er Jahren noch mit dem Werksteam aufgetreten ist und dann eben auch mit den jeweiligen Importeuren zusammen vermarktet hat, vor allen Dingen, dass man die Dinger nicht kaputt kriegt. Weil das ja nun auch drei Rallyes sind, die total materialmordend sind.
Ja, ja.
Und das sind dann eben genau die Fahrzeuge oder die Märkte gewesen, wo die DDR, solange es ging, dann eben auch noch Fahrzeuge verkauft hat. Da ist man dann irgendwann vom Markt verschwunden mit dem Zweitakter, eben auch aus Umweltgründen, weil Zweitaktfahrzeuge dann in bestimmten Ländern halt auch nicht mehr importfähig waren. Mhm. Aber England mit dem rechtsgelenkten 353 war eben ein Exportmarkt.
Okay, waren das homöopathische Mengen oder waren das?
Nö, das waren durchaus Stückzahlen. Das musste sich ja durchaus auch lohnen, so ein rechtsgesteuertes Auto überhaupt zu entwickeln.
Eben, eben.
Also, dass man dann eben tatsächlich so eine Variante auch auflegt.
Hast du dann eine ungefähre Stückzahl?
Boah, müsste ich nachgucken.
Reden wir von 5, reden wir von 10.000?
Wir reden eher von 5.
Von 5, okay. Ja. 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 Taucht sowas heutzutage nochmal auf?
Sowas taucht nochmal auf, ja.
Okay.
Sowas taucht dann in Sammlungen vor allen Dingen natürlich auf und ist dann dementsprechend auch nochmal da, kann dann auch nochmal.
Gut, ist bestimmt auch bei den autoverrückten Engländern ein Kult dann, ne?
Ja, es gibt tatsächlich auch einen englischen Wartburg- und Trabant-Club, die pflegen das dann auch. Die fahren dann auch teilweise mal linksgesteuerte Autos, weil es exotisch ist. Aber so ein rechtsgesteuerter Wartburg ist auch durchaus was Exotisches dann, wenn man damit mal unterwegs ist. Da sitzt man irgendwie doch sehr auf der falschen Seite dann.
In vielerlei Hinsicht. Sinne,
ja, genau. Ja, aber ich finde es halt schade, dass dieser Kult Fahrzeuge aus der DDR, also auch Trabant, Wartburg, aber was es eben auch noch alles gab, dass das ein Stück weit die in der deutschen Oldtimer-Szene nicht so richtig verortet ist. Also, sorry, damit meine ich in der Westdeutschen.
Ja.
In der Ostdeutschen schon. Mich wundert halt nur, dass es so wirklich so weit auseinander geht. Klar, es hat immer was mit Erinnerungen zu tun, ne? Es ist tatsächlich da, an der Stelle fühlt es sich noch sehr getrennt an.
Ja, aber ist Erinnerung und Verfügbarkeit? Die Autos sind nun mal nicht hier.
Hm.
Naja, das ist ja nun mal, wenn du jetzt hier in Hamburg irgendwie 10 Wartburg 353 stehen hättest, die gehandelt werden, dann würden die auch verkauft.
Weil du siehst ja so ein Auto ja quasi gar nicht.
Nein, ganz selten nur, aber es gibt ja auch, der Markt ist einfach nicht da hier.
Also nee, aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch die Erinnerung, die da gehandelt wird.
Ja, natürlich.
Jeder beschäftigt sich irgendwo mit den Autos seiner Kindheit oder wo er auch seine Verbindungen hin hat, dementsprechend. Und es gibt so ein paar Fehlgeleitete im Westen wie mich, die sich dann halt mit dem Osten beschäftigen. Aber im Zweifelsfalle sind das auch sehr abgeschlossene Szenen. Das siehst du auch dafür, dass es so einen Markt für so ein Ost-Oldtimer-Magazin wie die 79 Oktan gibt. Übrigens auch für die Westler sehr, sehr spannende Themen. weil eben genau diese ganze unaufgearbeitete Geschichte im Prinzip da jetzt erstmal in der Erarbeitung ist, wo man überhaupt erstmal drauf guckt, das erste Mal, wie ist es eigentlich gewesen und versucht es historisch einzuordnen. Ja. Und auf der anderen Seite, in den westlichen Oldtimer-Magazinen kommen die Ostgeschichten auch meistens eher als, hier ist wieder eines dieser drolligen Autos daher, mhm, und dann wird wieder irgendwas verrissen, das schlechteste Auto aller Zeiten, das gruseligste Auto aller Zeiten mit dem Jugo nach Jugoslawien und so weiter, mhm, ja. Dass man da aber tatsächlich ein Fahrzeug hat, wo im Osten versucht worden ist, was Zeitgemäßes zu entwickeln, auch mit westlicher Hilfe, wenn so Leute wie Giugiaro oder andere oder Porsche dann für Lada gearbeitet haben. Das ist ja letztendlich die Variante, zu versuchen, auch an der Stelle unter anderen ökonomischen Bedingungen was Zeitgerechtes zu entwickeln. Da kann man immer schön drüber lächeln, aber
muss man schon Respekt vorhaben. Vor dem, was da passiert ist. Klar, man muss das nicht unbedingt mögen, nee, aber in jedem Fall bewegt man dann einen Exot. Und,
ja, siehst du doch, fahr doch mal an einem Wochenende, jetzt sehr gutes Wetter dieses Wochenende, mhm, und fahr mal zur Oldtimer-Tankstelle und zähl mal die Ostautos, da wird nicht viel passieren. Hier fährt manchmal so ein Lader, ist manchmal da, so ein bisschen tiefer gelegt, sportlicher. Mhm. Mit der ist ganz cool, den habe ich mal gepostet.
So ein Schiguli?
Ja, ja, mhm, genau. Das, aber ansonsten, du siehst hier nichts. Es stand immer noch ein Polski Fiat stand mal immer noch ein sehr schöner oben in Eimsbüttel immer an der Straße. Den habe ich auch ewig nicht gesehen. Und Trabis, ah ja, doch bei mir um die Ecke stand ganz lange ein Trabi mit Holzfolie an der Seite. Mhm. So auf Woody gemacht, mhm, in Braunse übergestrichen. Dezifix. Und dann hatte in der Mumm, wie ich noch in der Mumsenstraße war, mhm, da war jemand, der kam ab und zu mal so zum Gucken zu mir. Der hatte ein Wartburg, wie heißt der? Ein Wartburg Camping.
Genau, dieses wunderbare Kombi-Modell mit dem Faltdach über hinten über dem Laderaum.
Genau, und mit diesen, er hatte oben so orangenes Plexiglas, glaube ich.
Genau, mit den Seitenscheiben, die oben bis ins Dach gezogen sind.
Ganz ernsthaft, ein ganz cooles Auto, auch vom Design her. Sehr, sehr lässig. Der, ich habe den nicht mehr fahren sehen hier, aber der war in Altona mal so stationiert. Aber das ist so homöopathisch, dass die hier im Straßenbild halt nicht auftauchen, die Autos. Und die Frage ist, wenn ich jetzt hier so einen Wartburg 353 hinstelle zum Verkaufen, kauft den hier überhaupt jemand? Man weiß es nicht.
Naja. Den würde jemand kaufen, weil im Zweifelsfalle käme der jemand dann aus Rostock.
Naja, ich witzigerweise, ich hatte ja hier einen Lada. Ich hatte den Lada ja von Wolfgang Blaube hier, diesen blauen. Mhm. Das war ein ehemaliges Ungarn-Auto. Und den habe ich aber nach Estland verkauft.
Ja. Ja, so. Im Zweifelsfalle gehen die dann wieder dahin, wo sie hergekommen sind.
Das war ganz spannend. Der Wagen war ja in einem fast neuwertigen Zustand. Und den hat, das ist ein großes Auto, ich habe das schon gegoogelt, der hat eine Mercedes-Niederlassung, der gute, der Käufer. Und dann kam ein Lastzug aus Estland, der sprach perfekt Deutsch, der Fahrer. Und dann haben wir aufgeladen und dann guckt er sich den von unten nochmal, guckt und sagt, boah, das ist ja wie neu. Und sagt er, das war vor 30 Jahren ihr absoluter Traum und hat sich keiner leisten können. Und das ist natürlich der Grund, warum sie es jetzt kaufen. Weil jetzt können sie es leisten und jetzt suchen sie es und dann finden sie es und dann kaufen sie es halt. Ne? So.
Das ist bei uns ja nicht anders. Im Zweifelsfalle derjenige, der im Autoquartett sich auf den Golf GTI spezialisiert hat, kauft ihn jetzt.
Ja, ist gut, das ist ja hier, steht, das ist ja immer mein Lieblingsspruch, hier steht nichts, was jemand braucht bei mir in der Garage 11. Und tatsächlich ist es so, dass ich jeden Tag, wenn sich jemand ein Auto anguckt, solche Geschichten höre. Warum? Weil die Großmutter hatte das, der Vater, ich bin da drin groß geworden, wollte ich schon immer dann später haben und so weiter. Ne? Klar, logisch.
Ja, das ist übrigens ein super Stichwort mit dem Autoquartett. Ich habe nämlich, wir spielen ja immer, am Ende einer Folge spielen wir ja immer eine Runde Quartett.
Heute nicht, oder?
Und da habe ich natürlich ein Quartett mitgebracht mit Ostautos.
Echt?
Ja, klar.
Dann spielen wir jetzt eine Runde Quartett-Roulette mit Ostautos? Ja, klar. Wie viel... Haben wir denn schon so viel aufgenommen? Ist der Postcard schon fertig? Er ist schon lang, glaube ich. Ich glaube, der ist schon fast 2 Stunden. Der ist
schon lang.
Ja. Ist schon lang, ist schon gut.
Das Quartett heißt Ostpower.
Hm? Zeig mal.
Was ist hier vorne drauf?
Ein Tatra.
Wo ist das?
603 oder 613?
603.
Oh, so. Nee, das ist sogar der 57er.
Ist ein früherer noch, genau. Tatra finde ich auch geil. Tatra, diese 18er Heckdinger, luftgekühlt, ist schon schräg, ne?
Ja.
Finde ich echt gut. Da ist mal bei der Hamburg-Berlin ist mal einer mitgefahren, Tatra. war ziemlich cool irgendwie.
Ja, ich werde das auch nie vergessen, ich habe es ja mal erzählt und habe da noch was Falsches erzählt, weil ich von Hörpel gesprochen habe. Hützel, die Diskothek, in der ich früher mal war, wie da so ein paar Jungs mit so einem Tatra mit V8-Heckmotor da abends, nachts quasi auf den Parkplatz gefahren sind. Mhm. Ich dachte, sag mal, was ist das denn? Ja? Und da waren natürlich alle neugierig und dann riss der halt hinten die Haube auf und dann guckst du da rein und denkst, das kann nicht sein. Mhm. Ja? Ist das, also, ups. Man denkt ja eher, das ist ein Flugzeug, wo die Flügel fehlen oder so. Ja. Also das ist unfassbar. Unfassbar.
Du, aber das kannst du doch nicht ernsthaft spielen, das Quartett. Ja. Also bei dem Tatra steht nur Tatra GSFR, da steht nicht mal der Typ dabei. Das ist ja unseriös, das Spiel hier, das ist doch scheiße.
Ja, ja, dafür haben wir einen Spezialisten dabei.
Das sind diese Spiele, die sich mit dem Thema Osten beschäftigen
meistens. Skoda CSFR. Also natürlich nicht, Skoda CSFR. Was ist das für ein Skoda? Das ist ein 100...
Mann, ist das ein Tausender?
Ja. Ein Tausender ist das, ne?
Genau. MB.
MB, richtig, MB heißt ja genau. Brauchen wir gar nicht spielen.
Ja, aber warte mal ab. Das wirst du schon sehen.
Ach, das ist doch
Quatsch. Wirst schon sehen.
Quatsch mit Soße hier.
Wirst schon sehen. Wer soll denn als erstes eine ziehen? Du, ne? Wenn du so einen großen Maul hast, dann muss ich eine ziehen und du musst raten.
Das ist doch egal. Das ist doch hier unseriös alles.
Der Einzige, der unseriös ist, ist der Autohändler hier, der hier sitzt.
Wer hat letzte Woche das Dr. Strauß Gedächtnisspiel gewonnen? Na
gut, du hast ja recht.
Also.
Du hast ja recht. So, ich habe zwei gezogen.
Ist egal.
Nützt auch nichts, sind zwei LKW. Wir nehmen den hier. Der andere bringt nichts.
LKW auch noch. Ja, LKW ein russischer auch noch. LKW.
Ja, ich bin mir aber sicher.
Uarzt.
Ich bin mir sicher, Björn, du kennst dich auch mit LKW aus.
Boah.
Na gut. Also, was kann. Also, pass auf, ich gebe dir einen Tipp, er ist gelb. Du musst raten. Mhm. Der hat 110 PS, fährt 95 km/h, hat 4 Zylinder und wiegt 5 Tonnen, damit du ungefähr weißt, was für eine große Kategorie wiegt. Und er kommt tatsächlich aus der DDR. Also kann es ja nur einer sein.
Kann es nur ein W50 sein eigentlich.
Ja, genau. Es ist ein W50L heißt der hier. IFA W50L.
Cool. So, jetzt machen wir mal die Gegenfrage. Wo ist der denn gebaut worden?
Wenn du so fragst, bestimmt nicht in der DDR.
Doch.
Oh.
Hätte ich nicht gewusst. Das ist überhaupt also so.
Weißt du, wo er gebaut wurde?
Nein. Woher soll ich es wissen?
Ludwigsfelde, wo heute das Sprinterwerk von Mercedes ist. Das ist das ursprüngliche IFA-LKW-Werk.
Guck einer an. Mhm. Okay. Ja, eins der wichtigsten, nee, wenn nicht das wichtigste Werk für ich sag mal, Transporter.
Genau. Die machen jetzt halt eine Mercedes. Kategorie kleiner, aber ja. Ludwigsfelde ist eben tatsächlich dann zunächst als Zweiradstandort und dann mit einem massiven Ausbau für den LKW-Bau. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wofür steht denn das W in IFA W50?
IFA W50 W? Wo könnte für das B stehen?
Das steht wiederum für die Stadt Werdau in Sachsen, wo das Auto nämlich entwickelt worden ist. Das entsprechende Werk durfte es aber nicht bauen, weil Ludwigsfelde gebaut wurde.
Das ist ja geil.
Ja, das kannst du natürlich auch nur raten, wenn du es weißt.
Dann machen wir es jetzt einfacher. Wofür steht denn IFA?
Ah, das wusste ich mal.
Jungs, ihr seid doch vorbereitet.
Nö. Unser Podcast ist nie vorbereitet.
Das wollten wir eigentlich auch nur demonstrieren, deshalb sitzen wir hier.
Spätestens jetzt merkt man das.
Industrieverband Fahrzeugbau der DDR.
Ja, genau, richtig, das habe ich mal. Ja, guck mal an. Ne?
Ich wollte es auch gerade sagen.
Nee, ich wollte es nicht sagen.
Jetzt machen wir es einfach. Wofür steht denn das 50?
Für die Tonnage.
Das wird die Tonnage Gewicht. Sein.
Ihr habt gerade euer Expertenwissen jetzt bewiesen.
Ja.
Zum Glück hatte ich es vorher noch mal kurz vorgelesen. Du ziehst jetzt eine, aber der Gast muss raten.
Ah, das ist cool, das könnte ich auch raten. Genau. Der Gast muss raten? Du musst. Nee, da hast
ich habe ja schon drauf geguckt.
Der Gast rät nochmal, Björn. Genau, es ist eine Limousine aus dem Osten.
Mhm. Ja. Wartburg 353?
Nee. Der Osten ist ja groß.
Der Osten ist ja groß.
Der Osten hat auch einen Süden.
Wir schließen jetzt mal aus. Also sind wir ganz südlich?
Ja.
Im sozialistischen Bereich?
Ja.
Sind wir im rumänischen Bereich?
Ja.
Handelt es sich um einen Dacia?
Ja.
Alter.
Genau, ein Dacia 1300.
Okay, einer hier ist vorbereitet übrigens.
Ja. Nee, also gut, hallo, wer so ein geiles Buch geschrieben hat, für den ist das hier, ist dieses Quartier.
Ja, Moment, aber er hat gerade nur über geschlossene Fragen innerhalb von Kürze zur Zeit rausgefunden.
Ja, ist doch geil, super.
Okay, und was für einer?
Ein Dacia 1300, da gibt es ja nur einen. Dacia gab es ja nur den, im Endeffekt der den Renault. Den Renault-Lizenzbau,
ne? Ja, genau.
Genau.
Ja. Hier aber
jetzt kommen wir aber nochmal zu der nächsten Frage. In welches ostdeutsche Auto sollte der Motor dieses Autos eingebaut werden?
Der Renault-Motor?
Mhm.
Boah.
Ja gut.
In welches ostdeutsche Auto? Also ein PKW?
Mhm.
Ja gut, entweder ein Trabi oder ein Wartburg.
Was genau, in Wartburg 353. Ja. Es gab tatsächlich schon fertig gedruckte Prospekte für einen Wartburg 1300 mit diesem Motor.
Sehr geil.
Als man dann irgendwann feststellte, dass man mit den Rumänen sich leider nicht darauf einigen kann, qualitativ hochwertige Motoren zu gangbaren Preisen herzustellen. Und diese ganze Geschichte dann hat in Rauch und Feuer wieder aufgehen lassen.
Krass.
Ja, also der Motor
das war... Das habe ich auch nie gehört. Das ist ja eine geile Geschichte.
Der passte an das Getriebe.
Ah, und man, konnte also eben auch Prospekte war alles fertig?
Und Prospekte dann waren fertig. Es gab für die Autos im Prinzip sogar die Schriftzüge. Die sind auch fertig gegossen gewesen. Den hättest du von außen nicht erkannt.
Ja.
War vor allen Dingen dann geplant, auf der einen Seite die Zweitakt-Variante weiter für den Inlandsmarkt und den Renault-Motor für den Export zu bauen. Aber ist nie dazu gekommen, weil eben dann plötzlich die Rumänen ganz komische Vorstellungen davon hatten, was sie denn so als Gegenleistung haben wollten für die Motorenlieferungen. Und die Qualität, die da in Rumänien produziert wurde, auch nicht so ganz dem entsprach, was die DDR sich so vorstellte.
Sonnengehärtete Ventildeckel.
Und regengespülte Kanäle.
Ja.
Ja, genau. Ein- und Auslass.
Hm? Schräg, ne? Ach, was ich auch übrigens immer bei Ostautos mochte, ich mochte immer die Skoda Coupés. Ja. Die 110R fand ich immer geil.
Ja.
Den hatte von meinen Eltern ein Bekannter, der fuhr immer Skoda und hat immer gesagt, er wird einen tschechischen Mercedes fahren. Weil seine Kinder fanden das gar nicht so lustig.
Was ihr euch mal angucken müsst, ist tatsächlich dann auch nochmal historisches Bildmaterial von den Rallyes im Ostblock. Es gab ja von dem 130er auch von dem Coupé dann... Irrwitzige Rallye-Maschinen.
Ja.
Wie die Autos da über die Sonderprüfungen im Thüringer Wald proben, das ist sehenswert.
Ja, ja, ja. Das ist cool. Das habe ich mir schon mal reingezogen. Das ist sehr lässig.
Ja, aber du sagst das ja
hat
gerade.
Hatte ich Gerrit übrigens auch angerufen mit Hintergrundkaufinteresse. Er hatte so ein Skoda Rapid Coupé in einer Wahnsinns Farbkombi. Und dann hat er aber am Telefon zu mir gesagt, ja, aber so gut wäre der dann, also es ging, also ja, hat es rumgedruckst und ja, wäre vielleicht doch nicht so. Und von der Qualität, der hat sich das anders vorgestellt. Und dann bin ich von dem Thema auch wieder abgekommen. Irgendwie, der hat ja ähnlich, sieht der so ein bisschen vorne mit den, auch modernisiert bis zum geht nicht mehr, wie der Wartburg halt auch, ne? Mit den Breitbandscheinwerfer, den Blinker um die Ecke und so. Ich mag diese Kisten, ich finde das irgendwie geil.
Wo wir ja einen Spezialisten jetzt gerade hier haben, ne? Gab es eigentlich einen Lada Niva in der DDR?
Ja, den gab es aber nicht für den Privatverkauf. Da mögen mal einzelne Exemplare hingegangen sein. Der war aber tatsächlich vor allen Dingen für Behörden. Der ist beim Forst gerne gefahren worden. Der ist dann auch bei der öffentlichen Sicherheit im Dienst gewesen. Weil das war natürlich so die Variante, wo man auch im Thüringer Wald in Gegenden kam, wo man sonst nicht hinkam oder im Erzgebirge. So, und von daher, Lada Niva gab es. Da gibt es auch einen schönen Polizeiruffilm, wo wir schon mal dabei waren oder dabei sind, der auch irgendwo in der Gegend von Oberhof spielt, wo ein Niva auch die Hauptrolle spielt, wo man sehr zu elegischer Musik Bäume fällt und dazwischen fährt ein Lada Niva durch die Gegend.
Ja, weil die sind einem irgendwie tatsächlich auch im Straßenverkehr im Osten nicht präsent, obwohl sie ja eigentlich hätte es ja geben können, aber...
Die hätte es geben können, die waren aber tatsächlich als Exportfahrzeug so begehrt, dass die Sowjetunion die auch lieber in nicht-sozialistische Länder exportiert hat.
Um auch ein paar Euro damit zu verdienen.
Ne? Richtig, die gingen ja in der BRD auch ganz gut.
Genau.
Und von daher, übrigens auch das wieder ganz schön, Entwicklungsgeschichte zum Lada Niva, alias 2121, das ist ja der Entwicklungscode, auch in der 79 Oktan in einer der letzten Ausgaben, auch noch zu bekommen über den Webshop der 79 Oktan. Wer das mal nachlesen will, ist auch ganz spannend, wie die Testfahrten mit diesem Fahrzeug so verlaufen sind, der ja im Prinzip das erste eigenkonstruierte Auto dann in Tolyatti gewesen ist, das nicht mehr unter Fiat-Lizenz lief.
Ich glaube, ich muss mir mal so 79 Oktan bestellen. Also kann man die abonnieren?
Die kann man abonnieren.
Vielleicht sollte ich Abonnent werden.
Ja. Das wäre eine
Idee. Ich bin ja gerade auch Abonnent von der Classic Auto in Polen geworden. Nachdem ich mich, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen? Nee, ne?
Hast du das erzählt? Du hast mir das erzählt, weil sie hier lag.
Achso, ich finde die Zeitung ist so genial gemacht. Also von der Bilderwelt her und wirklich sehr aufwendig, sehr hochwertig. Die leisten sich es noch, ein Auto, ein Titelbild zu haben und nicht 30 Bilder.
Das damit haben wir übrigens auch bei der 79 Oktan auch.
Am Kiosk gekauft werden muss, wie die Motor Classic oder so, muss man ja einmal zeigen, was man hat. Und dann habe ich über die Facebook-Seite habe ich die angeschrieben, ich würde die gerne abonnieren, aber ich kann kein Polnisch. So, und die Seite ist komplett in Polnisch, die ist auch nicht in Englisch, gar nichts, die Internetseite. Und dann hat er mir auf Englisch eine Instruktion geschickt, wie ich mich durch das polnische Menü klicken soll, um die dann zu abonnieren. Das habe ich gemacht, es hat geklappt. Ich habe die abonniert, die erste Ausgabe hatte ich schon im Briefkasten.
Das ist doch Abo für Fortgeschrittene.
Das ist wirklich Abo für Fortgeschrittene.
Das wird bei der 79 Oktan einfacher sein.
Ja. Da spricht zwar der zuständige Mitarbeiter Sächsisch, aber man versteht ihn sehr deutlich.
Ja, okay.
Das ist auch Deutsch.
Eben.
Von daher.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das schneidet Frank jetzt wieder raus, weil Frank ist politisch korrekt.
Easy. Ich glaube, das weiß jeder. Aber Jens, vielleicht noch mal eine Frage an dich, wo wir gerade beim Lada Niva waren. Zurück in die Zukunft.
Ja.
Die Ostversion davon.
Wie zurück in die Zukunft, die
Ostversion? Ja, es gab einen Lada Niva als Zeitmaschine.
Hä? Bei Pantau oder was? Was willst du mir denn sagen? Ich weiß nicht, was du mir sagen willst.
Björn wird es dir erklären können.
Nee, kann er nicht? Bei Filmen bin ich raus.
Ja?
Ja.
Ist es nicht sogar tatsächlich bei Pantau? Warst du nicht sogar richtig damit?
Nein, Pantau ist so alt.
Pantau ist Tscheche.
Ist ein Tscheche?
Ja, das macht ja nichts.
Nein, aber es ist so alt, Pantau, da gab es noch kein Lada Niva. Pantau ist in 60er Jahren.
Warte. Das ist aber ganz bekannt auch. Sekunde.
Scheinbar nicht.
Wir kennen es ja nicht.
Ja.
Lada Niva.
Selbst bei der 79 Oktan ist das nicht
doch, bekannt. Ihr werdet gleich sagen, doch, ja, stimmt. Da gehen die nämlich immer in das Auto.
Der Lada Niva ist eine Zeitmaschine im Film.
Ja.
Meine Güte, Frank,
ja.
Was ist los? Das soll das Ende unseres Podcasts sein?
Nein, oder? Kannst du rausschneiden. Die Serie Die Besucher.
Was ist das für eine Serie?
Oh, die kennst du nicht mehr? Ich habe die tatsächlich als Kind gesehen, ich kann mich daran erinnern.
Was ist das für eine Serie?
1. Januar 1984 im deutschen Fernsehen gelaufen. Ist eine Serie und da...
Eine deutsche Serie.
Mit außerirdischen... Nee, ist kein deutsches.
Es könnte ein tschechisches sein, sogar.
Genau.
Und da fährt ein Lada Niva.
Da gibt es einen Lada Niva, genau, in den die dann gehen. Und der spielt dort quasi tatsächlich auch, zumindest mal neben den Schauspielern, die Hauptrolle.
Der Lada Niva.
Ist eine Zeitmaschine, die als Tarnung in einem Lada Niva steckt. Oh. Ja, so war das.
Meine Güte.
Ich dachte, das kennst du.
Nee, jetzt habe ich wieder was gelernt heute.
Ja.
Gut.
Ja, nee, also wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch Stunden mit dir reden, weil dieses Thema eins ist, wo du tatsächlich so, man merkt das ja, Expertise hast, die ich gar nicht.
Ey, weißt du, ein bisschen hast. Nee, ich auch nicht. Ich liebe das, wenn ich was lernen kann über Autos, also so wie, ich habe heute so viel gelernt, Hammer.
Ja?
Ja, ernsthaft. Das finde ich Weltklasse.
Dann hat sich das ja...
Für mich hat sich das gelohnt.
Genau. Packe ich das Ostpower-Quartett jetzt wieder ein.
Kann ich mit meinem neuen Wissen prahlen.
Du kannst mit deinem neuen Wissen prahlen und du solltest es vielleicht mal ausprobieren, hier mal ein sehr gepflegtes Ostautomobil zu verkaufen.
Ich habe einen Lada verkauft. Ich finde ihn ja selber so cool, in so einem Grün, so leuchtend, mit diesen braunen Sitzen innen drin.
Ja, gibt es sie wirklich?
Ich sehe sie. Und nicht. Radio Greifenstein.
Genau, Radio Greifenstein.
Genau. Das Problem ist, wenn du so ein Auto, also wenn du im Internet guckst, dann findest du ein paar Anzeigen, da kannst du relativ schnell anhand der Bilder sehen, dass es Murks ist und dann landest du bei Gerrit. Hm? Und an dem kommst du dann wiederum nicht vorbei. Oder du machst natürlich eine Zeitschrift, wie die 79 Oktan, hast andere Quellen oder triffst dadurch andere Leute, aber ich als Westdeutscher habe ja gar keine Chance. Ich muss eh Gerrit anrufen.
Ich als Westdeutscher.
Ja, ist ja so.
Ja, ja.
Ich muss Gerrit anrufen und sagen, Gerrit, hör mal, ich will jetzt so einen grünen... Nach dem grünen habe ich ihn nochmal gefragt. Nee, der ist längst weg. So, war das Thema wieder erledigt. Sache erledigt. Das war's. So.
Ja.
Das ist nicht so einfach, auch für Gerrit nicht so einfach. Wenn ich jetzt sage, ich brauche unbedingt so einen... Wie hieß die Farbe jetzt zuletzt?
Also Capri-Grün wirst du noch eher finden als Rio-Grün.
Capri-Grün ist aber noch ein Zweitakter da, ne?
Capri-Grün ist der Zweitakter.
Genau. Ich will aber einen Viertakter haben. Was war die Farbe heißt dann?
Warte mal.
Du hast vorhin gesagt.
Es gibt Rio-Grün, ja. Dann auf jeden Fall.
Dann ist es Rio-Grün, dieses leuchtende Grün.
Nee, ich glaube, das Rio-Grün ist das dunklere, das etwas olivigere.
Okay, dann hieß es, dann war es vielleicht bis zum Schluss Capri-Grün. Mhm. Also ich will einen Capri-Grün Viertakter 353er haben mit braunen Sitzen innen drin, im Top-Zustand, Garage 11-Zustand. Und da waren sie meine Probleme.
Dann brauchst du auf jeden Fall auch einen 89er, weil ab 90 der Wartburg dann nur noch graue Sitze hat.
Siehst du, haben wir es.
Na, guck mal. Ja, guck mal. Ich komme dich mal besuchen und guck mal, was bei dir für spannende Autos in der Halle stehen. Vielleicht finde ich da auch Mazda 323 in der
Nee, Variante. Bei mir nicht, aber bei einem guten Freund findest du einen solchen.
Ja, ist ja alles um die Ecke. Du bist ja da Bremen bzw. Peripherie, ne?
Genau, Bremen und Peripherie. Da gibt es einen Freundeskreis von Menschen, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen und die auch schöne Sachen in den Garagen haben.
Na, bin ich mal gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen, weil da habe ich eben Lücken und diese Lücken gilt es jetzt zu schließen.
Wie das heißt, die Lücken zu schließen? Willst du ein Auto kaufen?
Da bin ich noch nicht. Da bin ich tatsächlich noch nicht.
Bei Wissenslücken hast du viele. Da. Willst du jetzt wirklich mit dem Thema anfangen?
Mehr oder als was? Zahnlücken,
meinst du? Ja, mehr als Zahnlücken.
Naja, natürlich will ich mit dem Thema anfangen, weil mich interessiert das tatsächlich. Und nochmal, hier in Hamburg siehst du diese Autos so gut wie nicht.
Das ist so.
Vielleicht siehst du ja mal einen Golf 2. In einer von vier Farben, mit vier Türen, mit einer kleinen Motorisierung und mit Schmutzfängern an allen vier Rädern. Dann hast du vielleicht ein Auto gesehen, das eine Geschichte hat, das du gar nicht kennst.
Das stimmt. Ich fürchte nur, dass der ein oder andere die vier Schmutzfänger demontiert hat. Und das ist natürlich zumindest mal von außen das beste Erkennungsmerkmal, wenn man mal von den vier Farben absieht, die es natürlich auch bei uns gab. Ne?
Genau.
Ja. Ja, klasse. Also, eine Menge gelernt. Ganz toll, dass du hier warst, Björn. Das hat echt viel Spaß gemacht.
Mega. Nochmal hier, ich muss nochmal Werbung für das Buch machen. Ne? Kauft euch das Buch Westautos in der DDR von Björn. Das ist eins meiner, also im Moment ist es mit mein Lieblingsbuch, ehrlich. Ich habe ja immer ein Lieblingsbuch. Aber es bleibt eins meiner Lieblingsbücher in meinem Regal, glaube ich.
Was für eine Auflage hat das? Kann man da was zu sagen?
Vierstellig.
Okay.
Also unter 10.000.
Weil ja, ich bin auch
ganz stolz. Aber wir sorgen dafür, dass es jetzt fünfstellig wird hier.
Genau, los.
Ja, Macht. Ne? Ja, also nochmal. Ja.
Also wenn jeder zweite unser Hörer, dann haben wir es doch schon, oder?
Mal schauen, was passiert.
Nee, pass mal, ganz ernsthaft, ich finde jetzt mal wirklich, kein Spaß. Also dieses Buch mit der Story drin gehört, wenn du so eine Bibliothek hast von Autobüchern ein paar und meinst, du hast so ein bisschen was an Wissen, das gehört ja dazu. Sorry, also das ist, ja, da kommst du nicht dran vorbei.
Ich sehe das genauso.
Ich habe mich total dermaßen drüber gefreut. Ja. Ich auch.
Ja.
Also ich meine, ich habe es ja spät gefunden, das Buch gab es ja längst. Aber plötzlich gibt es ein Buch über ein Thema, wie oft haben wir über Genex-Kataloge schon mal philosophiert oder gesprochen? Oder ich mir diesen Blödsinn angucke, plötzlich gibt es so ein Buch über die Autos, das ist doch mega.
Ja. Ist übrigens das Nächste, was ich machen werde, also bei eBay sind ein paar Genex-Kataloge drin, ich werde die heute kaufen, weil wenn das morgen gesendet wird, dann werde ich wahrscheinlich am Montag keine mehr finden.
Ach so.
Da kannst du jetzt nochmal richtig investieren.
Ja?
Ja, in dem Sinne, Frank geht investieren. Ich fahre mit Dr. Elf nach Hause. Björn, vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
bitte. Hat mich mega gefreut.
Das freut mich. Und ich freue mich auch. Also.
Ach, war ein bisschen eine Überraschung. Frank hat gestern nur angerufen, morgen kommt Björn. Ich so, okay. Ja, muss das Buch nochmal lesen. Ich sage, wieso? Ich will den Menschen kennenlernen. Ich muss das Buch jetzt nicht nochmal lesen. Frank hatte Angst, dass wir zu wenig wissen.
Ich habe die ganze Nacht gelesen.
Echt?
Deshalb die Augenringe.
Ja.
Was hast du denn gelesen? Jerry Neue Cotton. Revue.
Bilder.
Ich habe mir Bilder angeguckt. Super, tschüss.
So, wahrscheinlich haben unsere Hörer das jetzt in zwei Teilen gehört, weil es so lang ist, aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht schneide ich das sogar in zwei Teile, wer weiß.
Nein, das bleibt ein Podcast.
Gut, also macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.